Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quality Downtime, eurem Podcast für die Zeit zwischen den Spieleabenden. Mit dabei heute sind der Daniel.
Moin.
Und der Dennis.
Hallihallo.
Und ich bin auch dabei, wie ihr hört. Ja, wir haben heute, glaube ich, eine ganze Menge Spiele mitgebracht. Und wie sich das gewünscht wurde in den Kommentaren, haben wir auch heute mal ein paar Sachen dabei, die man tatsächlich als Expertenspiele bezeichnen kann. Und auch interessante, spannende Alternativen dazu.
Genau, und da bin ich zuständig. Daniel und Thomas kümmern sich um die Expertenspiele und ich habe heute genau das Gegenteil davon mit, zumindest eins.
Ja, muss auch sein. Spiele dürfen nicht nur anstrengen, sie dürfen auch Spaß machen. Sag ich immer.
Spiele Spaß machen, ich weiß nicht. Hört sich jetzt irgendwie komisch an, das passt nicht.
Ja, das verstehst du nicht.
Nee, das passt nicht, nee.
Daniel, willst du einfach mal reinstarten?
Direkt loslegen.
Ganz direkt.
Okay. Ich würde sagen, wir starten mal nicht ganz so tief, also nicht gleich expertig, sondern wir gehen mal so in den mittleren Sektor, in den Kennerspielbereich. Und zwar ein Spiel, was ihr definitiv auch schon gespielt habt, oder zumindest der Thomas. Und zwar die Rede ist von Puerto Rico. Ein absoluter Klassiker, der viele, viele Jahre auch auf Platz 1 der BGG-Charts war. Und das auch jetzt, nachdem ich es gespielt habe, muss ich sagen, zu Recht. Ein Spiel, was jetzt gerade wie auf meinem Radar gelandet ist, weil ihr könnt euch denken, der Kickstarter ausgeliefert wurde und ich Teil des Projektes war. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, was angekommen ist, von den Materialien. Das fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, aber ich glaube, das kann man bei American Rams ja auch erwarten. Kommen wir mal tatsächlich aufs eigentliche Spiel. Puerto Rico ist ein man könnte fast sagen, nennt man es Worker Placer eigentlich? Weil du nimmst dir ja eigentlich deine Rollen. Aber egal, es ist ein Spiel, in dem wir quasi unsere Insel in der Karibik aufbauen. Und diese Insel besteht aus verschiedenen Feldern, die wir bewirtschaften können mit Arbeitern, mit Häusern, die wir uns aufbauen können, die entweder vielleicht das, was wir auf den Feldern arbeiten, verarbeiten können oder uns beim Handel helfen oder irgendwelche anderen Nebeneffekte haben. Oder wir können uns, wenn wir diese Sachen aufgebaut haben, natürlich auch mit den Waren, die wir ans Angebot haben, handeln und dadurch Siegpunkte verdienen. Und die können wir zum Beispiel über die weite Welt, über die Meere schicken mit dem Boot. Oder wir können sie im lokalen Händler verkaufen und dafür Gold einnehmen. Also die Gold nicht, ist eine andere Währung. Ich verwechsel die alle, ich nenne es einfach mal Gold. Und mit diesem Gold können wir dann wiederum neue Häuser bauen. Summa summarum ein Spiel, wo wir uns unsere eigene karibische Insel aufbauen. Und das Spiel funktioniert tatsächlich ziemlich gut, weil es relativ wenig Downtime hat. Denn das Spiel wir spielen ja quasi fast synchron. Das Spielprinzip ist so, dass es verschiedene Rollen gibt. Ich glaube 6 oder 7. Ich glaube 7 mit dem Entdecker oder wie heißt er. Und du kannst nur eine Rolle davon nehmen, wenn du dran bist. Und alle machen aber die gleiche Aktion. Nur du, der die Rolle genommen hat, bekommt einen Perk, einen Bonus. Du kannst zum Beispiel mit weniger Kosten bauen. Du kriegst vielleicht das bessere Feld. Du darfst mehr Waren produzieren, wie auch immer. Aber im Prinzip machen alle die gleiche Handlung. Und für diese Runde ist diese Rolle dann auch außen vor. Und der Nächste, der im Zug ist, muss sich eine andere Rolle wählen. Für alle Rollen, die ja in dieser Runde dann nicht gewählt worden sind, gibt es eine Geldeinheit oben drauf. Das heißt, eine Art Motivation, diese Rolle doch bitte in der nächsten Runde mal zu nehmen. Und sich so auf dieser Weise auch zum Beispiel kommt man auch nicht mehr an Geld. Und das Spiel ist eben, wie gesagt, so toll, weil es diese Downtime reduziert, weil alle gleichzeitig denken müssen, weil alle gleichzeitig irgendwie dran sind. Und du hast extrem viele, und dadurch, muss man sagen, skaliert das Spiel auch ziemlich gut. Das heißt, ich hatte es jetzt in den letzten 30 Tagen viermal offline gespielt, zu zweit, alleine, zu dritt und zu viert tatsächlich, über alle vier Konstellationen. Es hat immer sehr gut funktioniert. Selbst alleine mit Bots, mit Thomas, das hat ganz gut funktioniert. Wobei es natürlich die am wenigsten anstrebsame Variante ist. Mit richtigen Spielern macht das schon Sinn. Warum macht das Sinn? Du hast natürlich im Spiel vor allem die Möglichkeit, auch gegen den Spieler zu spielen. Wenn du weißt, dass dein Gegenüber vielleicht neue Felder gebaut hat, die er aber noch nicht wo er noch nichts drauf ernten kann, weil er noch keine Arbeit darauf geschickt hat. Du allerdings schon, kannst du natürlich schon den Produzenten spielen, ohne dass der Gegner was davon hat. Und da gibt es noch sehr viele andere Möglichkeiten, die Gegner unter Druck zu setzen, indem du zum Beispiel Sachen auf Schiffe verlädst, die der Gegner dann nicht aufladen kann, weil die Sachen auf den Schiffen sortenrein sind und so weiter. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut über die vier Kombinationen oder Spieleranzahlen, die ich gespielt habe, sehr, sehr gut. Und das macht das Spiel wirklich zu einem absoluten, ja, ich kann nachvollziehen, warum das Spiel ein absoluter Klassiker ist. Es fällt mir auch tatsächlich schwer, so einen richtigen Nachteil zu finden, weil ich ihn aber noch nicht gefunden habe. Vielleicht kann man sagen, dass es sehr, sehr cutthroat ist, wenn man sagen möchte. Ja. Weil ich habe es zum Beispiel gegen Lisa gespielt und in der letzten Runde habe ich dann absichtlich den Personalchef da genommen, also so, dass man auf neue Arbeiter kommt, weil ich wusste, sie würde das nächste Gebäude bauen, konnte es aber dann nicht mehr besetzen und hat dadurch eben nicht die wertvollen 7 Punkte geholt, die sie bekommen hätte, und dadurch verloren. Und auf diese Art und Weise ist es natürlich schon sehr, sehr bissig, das Spiel. Ich mag sowas. Im Zweifel kann sowas natürlich auch negativ aufstoßen. Muss man mögen. Aber Thomas, du hast es ja auch vor kurzem gespielt, ne?
Ja, genau. Also das, was du sagst, dieses Cutthroat, das ist natürlich ein starkes Element. Da muss man auch sagen, ja, wir spielen im Prinzip gleichzeitig, weil einer eine Aktion vorgibt. Die muss ja aber nacheinander abgehandelt werden. Das heißt, die Spielerreihenfolge ist schon sehr essentiell und wichtig, gerade dann, wenn es darum geht, irgendwas zu nehmen, wie zum Beispiel Gebäude zu bauen. Ne? Irgendwann sind halt, also es ist nicht jedes Gebäude für jeden da. Und da ist das schon sehr essentiell. Der Vorteil daran ist aber, jemand nimmt diese Aktion und zwingt die allen auf. Dadurch wird das Spiel automatisch beschleunigt. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Sache. Dabei haben wir gar nicht so kurz gespielt. Also wir haben schon relativ lange gespielt, muss man sagen. Ich habe gar nicht im Kopf, aber wir haben zu dritt gespielt. Ich glaube aber schon über 2 Stunden. Für die erste Partie, wir haben selber die Regeln nicht gelesen, sondern sie nur erklärt bekommen. Ne? Also das war schon ein Hauch holprig. Aber ich muss sagen, für die Art von Spiel, von dieser Aktionsauswahl, die man da hat, ist das schon cool, ne? Sich zu überlegen, was mache ich jetzt, was brauche ich, und wenn ich 2 Optionen habe, was für mich gut ist, was ist dann maximal schlecht für die anderen? Weil das ist ja dann genau die Geschichte, die du dir angucken musst, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schiff beladen kann, weil ich darauf gegangen bin, viele Güter zu produzieren, und du sagst, die Schiffe sind sortenrein, und ich baller auf jedes Schiff einfach was die anderen vielleicht noch gar nicht haben, ist das für mich natürlich ein großer Vorteil. Ne? Und da muss man schon sagen, ist das Spiel schon sehr konfrontativ tatsächlich. Ne? Und dadurch entsteht auch für so einen Euro tatsächlich eine echte Spielerinteraktion, die aber nie positiv ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Hat mich auch begeistert. Und ich bin von diesem Spieleabend tatsächlich gegangen und habe schon geguckt, wo kriege ich denn das Spiel?
Es ist nachvollziehbar. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich völlig richtig. Du hast nur begrenzte Anzahl von Gebäuden. Du hast nur begrenzte Anzahl von Arbeiter, die du nutzen kannst. Und das mit den Schiffen, mit den sortenreinen Schiffen, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf. Also ja, es ist tatsächlich sehr konfrontativ, wenn man nochmal darüber nachdenkt.
Wenn du alleine darüber nachdenkst, dass, wenn die Schiffe beladen werden und du hast kein Warenhaus gebaut, ist deine ganze Ernte weg, das ist ja auch ziemlich hart. Ne? Das kann dir auch schon ganz schön einen reinwürgen.
Genau, dabei muss man sagen, man muss alle Waren quasi abwerfen, bis auf eine Kiste, wenn das Schiff beladen wird. Das ist quasi eine Art, jetzt expiren deine Sachen. Und gleichzeitig kann man auch sagen, wenn du die Sachen verkaufen möchtest beim lokalen Markt, kann nur eine Sache gleichzeitig im Markt liegen. 4 verschiedene Slots hat der Markt, 5 Waren gibt's. Das heißt, wenn jemand vor dir die Sache verkauft, die du verkaufen wolltest, hast du Pech gehabt.
Eben. Und so kommt und unentwegt genau. Interaktion untereinander, weil ich immer gucke, okay, die ist zwar immer relativ passiv durch Wegnehmen oder Blockieren oder so, aber das bringt mich halt dazu stark, ein Interesse daran zu haben, was machen die anderen. Das ist mir in gar keinem Fall egal bei diesem Spiel. Das zwingt mich dazu, aufmerksam zu sein, oder dass ich werde nicht gut abschneiden.
Ja, und du hast gerade gesagt, ihr habt so ungefähr 2 Stunden gebraucht mit 3 Spielern war das, ne?
Ja.
Wir haben jetzt 1,5 Stunden gebraucht, aber ich glaube, es hängt auch wirklich damit zusammen, wie viele Module packst du mit rein? Wie viele alternative Gebäude spielst du mit Bürgern? Das bringt nochmal ein bisschen mehr Komplexität mit rein. Vielleicht auch ein bisschen Spices, aber ich glaube gerade, dass das die neuen Gebäude, die du da bauen kannst. Hm. Und wenn du alle Gebäude mit reinnimmst, weil üblicherweise sagt das Spiel, hey, ihr draftet am Anfang die Gebäude zusammen.
Ach echt, okay.
Ja, ja,
das
offiziell
haben wir nicht gemacht, die lagen einfach alle da.
Ja, ich weiß, das machen gerade viele. Als wir es mit Alex und Wandi von dem BSN gespielt haben, war auch klare Ansage, komm, lass einfach alle nehmen, scheiß drauf. Offizielle Anleitung heißt, ihr draftet am Anfang Gebäude, sodass ihr auch eine Ahnung habt, was da liegt und die Auslage nicht zu groß ist. Weil ich glaube, das verlangsamt man spezialisiert auch, wenn du nämlich alle Gebäude hast und es könnte eine Menge sein, ja, wie viele Erweiterungen du hast, ist dann die Downtime relativ groß, weil du nicht weißt, was du bauen sollst. Da hast du wirklich sehr viele Möglichkeiten plötzlich.
Da ist das Spiel, aber hat ja Gott sei Dank so noch ein paar Blätter dabei gelegt, wo du dann nicht immer den Hals lang machen musst, sondern du hast so ein paar Zettel, wo du dann gucken kannst, was es für Gebäude gibt. Aber klar, die Entscheidung wird dadurch nicht einfacher. Ne? Hast du das schon gespielt, Dennis?
Ich muss mal zu meiner Schande gestehen, dass ich es noch gar nicht gespielt habe. Einer der Klassiker, um die ich bislang einen Bogen gemacht habe, aus zwei Gründen. Und der erste ist, dass das Spiel bislang unglaublich schäbig aussah. Das haben sie jetzt mit der neuen Version bereinigt. Die sieht deutlich, deutlich schicker aus. Vorher war das ein Spiel, ja, das hat man zur Kenntnis genommen, so rein optisch und hatte eher, also das ist kein Spiel, wo man gesagt hat, wow, das muss ich spielen. Oh. So rein von der Optik her. Von der Mechanik her ist es eben genau diese, negative Interaktion, die du vorhin angesprochen hast, was für mich als, ich bin zu dumm für diese Spiele. Ich brauche länger, um diese Sachen zu begreifen und jemand, der fit da drin ist, da habe ich einfach schon keine Schnitte dagegen. Und wenn das ganze Spiel nur darauf ausgelegt ist, dass die dann auch noch alles wegnehmen und nach links und rechts gucken, während ich gerade erstmal damit beschäftigt bin, überhaupt eine Strategie aufzubauen, ich glaube, das ist kein Spiel für mich. Ich glaube, da werde ich nicht glücklich mit. Das ist, da müsste ich 3, 4 sehr frustrierende Partien haben, um da ansatzweise, glaube ich, ein bisschen Land zu sehen.
Dennis ist gerade verschwunden quasi. Wir haben ein nettes Standbild. was er gesagt hat, sah ultra schäbig aus. Ich habe dann mal bei eBay geguckt, einfach mal oder so auf dem Gebrauchtmarkt. Was kostet denn das so? Und bin über Preise gestolpert, da habe ich mich ja bald auf den Hosenboden gesetzt. Das Spiel an sich in der Deluxe-Version ist ja schon teuer, so wie ich die dann da auch gespielt habe. Aber das kannst du ja noch deluxifizieren. Du kannst ja jedes Gebäude als 3D-Miniatur da draufstellen, hast Acrylteile und alleine das waren, glaube ich, 150 Euro oder noch mehr. Nur für das, also wir reden nicht vom Spiel, sondern für Deluxe-Komponenten von einem total überproduzierten Spiel. Und da habe ich schon gedacht, wow, also das ist jetzt schon wieder krass over the top. Das ist ja nochmal 3 Schippen drauf auf Castle of Burgundy. Wie heißt das falsch?
Ja, Burgen von Burgund.
Burgen von Burgund, genau. Da war das ja auch so. Ne? Da hattest du ja auch die 3D-Teile und so. Konntest ja auch Acrylsachen holen und so. Aber da warst du ja nicht nachher bei 400 Euro oder irgendwie sowas, wo du da fertig warst. Das ist schon krass.
Also ich weiß nur, die Retail-Version jetzt von Burgen von Burgund kostet, glaube ich, 130 oder 140. Hm.
Naja.
Und ja, also ich habe nicht die Deluxe-Deluxified-Version von Puerto Rico, also nicht die SE-Deluxe-Version, sondern nur SE. Aus dem einfachen Grund, dass es einerseits verdammt teuer ist, zweitens nochmal unglaublich viel Platz im Regal einnimmt und drittens hat man vorher schon gesehen, das Spiel wird dadurch nicht einfacher zu spielen. Wenn du jedes Mal das Gebäude raussuchen musst, dauert ja schon ein bisschen, aber wenn du dann auch noch die neuen Schiffe siehst, die in 3D gedruckt sind, die du physisch mit den kleinen Kartons da beladen musst, das verlangsamt das Spiel ganz einfach. Und das ist so ein bisschen unnötig verlangsamt. Das sind ja nicht irgendwie schöne Minis, die du doch auf die Karte schiebst, wo du irgendwie keinen größeren Aufwand hast, sondern das ist wirklich dieses Reinfummeln von Sachen, und du siehst die Sachen vielleicht teilweise gar nicht, weil das Schiff so schön gebaut ist, dass es nicht von einer Seite einsichtbar ist. Also, das muss nicht sein.
Wenn du die 3D-Miniaturen machst, musst du wissen, wie sieht das Haus aus und was macht das?
Ja.
Also das reicht ja nicht zu wissen, was macht das, sondern du musst auch noch wissen, wie das Haus aussieht. Also das ist halt schon irgendwie komplett abgefahren für die absoluten Profis.
Ja, also mein Ziel wäre es nicht, aber die SE-Version generell sieht sehr schön aus, die normale SE-Version. Und die ist es meines Erachtens für den Preis auch wert. Ich kann aber verstehen, wenn jemand sagt, naja, im Prinzip ist es das gleiche Spiel wie das Spiel von vor 2002. Und dann hole ich mir das. Und das ist völlig nachvollziehbar. Wobei aber an der Stelle vielleicht noch gesagt werden muss, die 2002er-Version, die Ursprungsversion von Andreas Seyfarth, die ist in Verruf geraten, weil die Arbeiter damals natürlich allesamt dunkelhäutig waren und das ganze Thema der Sklaverei zum Thema gemacht wurde. Das wurde dann in einer neuen Version vor ein paar Jahren geglättet. Da war es plötzlich Puerto Rico 1897 war das, glaube ich. Ne?
So genau die gleiche Version, die jetzt als Deluxe-Version rausgekommen ist.
Ganz genau, genau. Also das heißt, die Ursprungsversion 2002 ist vielleicht historisch ein wenig aufgeladen oder ne, soziologisch. Sollte man vielleicht nur wissen.
Ja, genau. Ja, ich, wie gesagt, bin von diesem Spieleabend gegangen und habe mich dann so ein bisschen erkundet. Puerto Rico, ich will das, glaube ich, haben. Ich muss das, glaube ich, haben. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser Auswahlmechanismus und so. Und bin dann so ein bisschen durchs Internet gestolpert und habe so gelesen über das Spiel und bin dann auf einen Boardgame-Geek-Thread gekommen, wo jemand die Frage gestellt hat, Puerto Rico oder New Frontiers? Und ich habe gedacht, New Frontiers? Warte mal, das hast du doch oben. Das hast du doch im Schrank. Da hast du dich nur noch nicht dran getraut bis jetzt. Warte mal. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor du Puerto Rico kaufst, spielst du erstmal New Frontiers, weil das, was der gute Mann da geschrieben hat bei Boardgame Geek, hat sich sehr interessant angehört. Und als ich die Regeln gelesen habe von New Frontiers, habe ich gedacht, das ist Puerto Rico im Weltraum. Und es ist Puerto Rico im Weltraum nur komplexer. Du musst dir vorstellen, bei Puerto Rico hast du ja unten deine Gebäude, die du bauen kannst. Exakt dasselbe kannst du auch machen. Also bei New Frontiers, du hast einen Weltraum, um den Weltraum oder in deinem Sternsystem entdeckst du Sterne. Das sind quasi die Felder, die du bei Puerto Rico hast, nur dass jeder Planet, den du entdeckst, eine eigene Spezialfähigkeit hat. Das heißt, du musst dir vorstellen, dass du Puerto Rico spielst, aber jedes deiner Felder hat einen eigenen Effekt, der sich wieder auf andere Felder bezieht, auf deine Gebäude bezieht oder. Und der Auswahlmechanismus, was du tust, ist alles genau dasselbe. Du produzierst, du kannst Sachen verkaufen, du hast, wenn du das machst, eine Bonusaktion, alle anderen machen genau dasselbe wie du. Es ist exakt genau das gleiche Spiel, nur komplexer und wie ich finde, besser. Also es hat mir bedeutend mehr Spaß gemacht. Es ist, obwohl es komplex ist, immer noch so zugänglich, dass du es immer noch in 2 Stunden spielen kannst mit Leuten, die sehr selten Brettspiele spielen und überhaupt gar nicht viel Erfahrung haben. Wo, glaube ich, viele Leute sagen, ja, okay, eigentlich würde ich mich niemals an dieses Spiel setzen. Aber da haben wir wieder den Vorteil, die müssen nur einmal pro Runde eine Entscheidung treffen. Alle anderen Entscheidungen werden ihnen aufgezwungen. Nämlich, wenn ich sage, oh, ich mache jetzt Erkunden und ich ziehe neue Planeten aus dem Sack und dann können wir uns Planeten aussuchen, dann machen die das auch. Das beschleunigt das Spiel dahingehend, weil du weniger in Analyse-Paralyse fallen kannst. Weil du viele Sachen werden dir einfach gedanklich schon abgenommen. Und das finde ich halt super gut bei diesem ganzen System, unabhängig davon, ob du jetzt Puerto Rico spielst oder ob du New Frontiers spielst. Aber ich muss sagen, allein in New Frontiers, die Optik davon ist schon gut. Du hast da super geile Ressourcen. Das sind so fette Würfel, die du da hast, die du auf deine Planeten legst. Das sieht auch schon so ein bisschen Deluxe aus.
Die sehen fancy aus, ja. Die sehe ich auch gerade.
Das ist eine Riesenbox. Also muss man schon sagen, das war ein Glückskauf. Also ich hatte das damals geholt, weil das auch gut bewertet war. Und hatte dann aber dann gesehen, boah, das ist ja aber eine Riesenbox. Und dann so hinten drauf geguckt, boah, da steht ja auf allem was drauf und so. Keine Ahnung, wann ich das auf den Tisch bringe. Und habe das dann in den Schrank reingelegt. Und naja, dann wurde ich durch Puerto Rico wieder wachgerüttelt und habe gesagt, ja, geil, jetzt muss es spielen. Dann haben wir es auf den Tisch gebracht und ich muss sagen, ich bin davon tatsächlich begeistert. Ich war von Puerto Rico begeistert und von New Frontiers, ja, bin ich noch mehr begeistert, muss ich sagen. Ist auch, ich habe ein PubMeeple-Ranking gemacht von diesem Monat. Ich habe diesen Monat 23 verschiedene Spiele gespielt und da ist New Frontiers tatsächlich ganz oben gelandet von allen Spielen. Und Puerto Rico, vielleicht ein bisschen unfair, weil ich immer gedacht habe, naja, du kannst ja jetzt New Frontiers spielen, du brauchst Puerto Rico nicht mehr, ist auf Platz 9 gelandet. Trotzdem, sage ich jetzt mal. Also das war ja jetzt schon so ein schöner Vergleich, den ich auch vor allen Dingen für mich gezogen habe. Ich gehe davon aus, dass du New Frontiers noch nie gehört hast oder gesehen hast.
Ja, da hast du leider recht.
Ja.
Ich sehe es gerade zumindest mal auf BGG, guck mir die Sachen an und ja, du hast recht, das sieht erstmal ähnlich aus. Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass es mehr oder weniger, wie du es beschreibst, ein Puerto Rico, Puerto Rico Klon sei. Was mir nur aufgefallen ist, dass die Gewichtung von dem Spiel eher bei einer 2,96 liegt, während Puerto Rico bei 3,27. Also theoretisch sollte laut objektivem Rating auf BGG Puerto Rico komplexer sein.
Kann also ein bisschen dem widerspricht, was du gerade sagst. Fall nachvollziehen. Ich wüsste nicht, woher das kommen soll, weil Puerto Rico diese Ebene halt überhaupt gar nicht hat von den Feldern. Ne? Weil Puerto Rico setzt du ein Männchen auf ein Feld, ein Männchen auf dein Horse und bist fertig. Und hier geht das halt eine Ebene weiter, weil halt alle Planeten, die du erkundest mit deinen Männchen, also du musst auch Männchen draufsetzen und die haben dann halt alle spezielle Effekte, ne? Und haben auch, der Planet ist dann zum Beispiel ein Alien-Planet. Ne? Dann kann ich mir eine Technologie holen, die mich einfacher Alien-Planeten besiedeln lässt oder, gell? Und so Sachen, das sind alles Sachen, die es bei Puerto Rico nicht gibt. Warum auch, also für mich ist das ein bisschen verzerrt, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
Aber du hast mich auf jeden Fall auf den Geschmack gebracht. Ich würde es auf jeden Fall gerne mitspielen, um auch den Vergleich ziehen zu können zu Puerto Rico. Denn Puerto Rico hat für mich, glaube ich, wenn ich so ein Ranking machen würde, wie du es gerade beschrieben hast, würde Puerto Rico bei mir, glaube ich, ganz oben landen für diesen Monat, weil es schon das Coolste ist, was ich diesen Monat gespielt habe.
Okay. Dennis, was hast du denn gespielt? Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, aber dann erzähl du doch einfach mal.
Ja, eins der Titel, eins der Spiele, die ich gespielt habe, ist im Moment gerade so ein bisschen oder hatte eine kurze kleine Hypewelle. Einfach weil es total überproduziert war im Prinzip für das, was es ist. Und es ist genau das Gegenteil von einem Expertenspiel. Es ist, ich glaube, es ist sogar schon für ein Familienspiel zu wenig anspruchsvoll. Ich rede von Hot Streak. Hat das jemand von euch gespielt?
Was? Nein, noch nicht. Leider.
Wunderschöne Produktion. Man hat eine Rennstrecke, die man aus der Box quasi so auszieht. Auf dieser Rennstrecke platziert man vier Figuren und es werden Karten gespielt. Jeder wirft eine Karte in den Pott und um diese Figuren zu bewegen. Und man wettet quasi auf eine der vier Figuren. So simpel ist das Ganze. Und diese Karten haben relativ simple Kommandos. Gehe zwei Felder vor, und wechsle die Spur. Gehe ein Feld vor, alle gehen ein Feld vor, alle gehen zwei Felder vor. Diese Figur dreht sich um, was so die wichtigste und mächtigste Karte im ganzen Spiel ist. Oder diese Figur fällt um, diese Figur steht auf. Das sind so die unterschiedlichen Effekte, die man so haben kann. Und dann spielt jeder eine Karte und dann wettet man darauf, wer zuerst ins Spiel kommt. Und das ist das ganze Spiel. Ja, nicht das Ganze, es gibt noch so ein paar Side-Missions sozusagen, so ein paar Nebenwetten, die man abschließen kann. Aber das ist das ganze Spiel.
Und?
Liebevolle Figuren, total niedlich.
Hast du schon gesagt?
Boah, ist das Spiel furchtbar.
Ah ja, okay.
Und ich habe es mit einem wirklich guten Moderator gespielt, der auch Stimmung machen wollte. Und es ist einfach kein gutes Spiel. Es ist einfach, du kannst doch nicht mal abwarten. Es macht keinen Sinn abzuwarten, welche Figur setzen die anderen. Da nehme ich eine andere oder ich nehme genau die gleiche. Denn die Wertungskarten, mit denen man sich für eine der Figuren entscheidet, sind unterschiedlich hoch. Das bedeutet, und zwar so unterschiedlich hoch, dass eine der schlechteren durchaus mal halb so viel wert sein kann wie eine der guten. Es macht hinten und vorne keinen Sinn zu warten. Man muss einfach gucken, dass man guckt sich seine Karten an, nimmt sich die Karte, die beste Karte, die gerade so für seine Karten irgendwie verfügbar ist, und dann spielt man eine möglichst mächtige Karte, sei es um sich selber nach vorne zu bringen oder um die meisten nehmen zu manipulieren, indem man die Figur am besten umkehrt oder auch einfach nur umschmeißt. Umschmeißt bedeutet, die kann halt nicht nach vorne oder nach hinten. Umdrehen bedeutet halt, ja, die geht dann halt nach hinten.
Ja, ja, klar. Also ja, wieder rückwärts, ne?
Genau.
Ich habe es jetzt bis jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich konnte mich bis jetzt davon fernhalten. Also ich habe schon tatsächlich zweimal an einem Tisch gesessen und bin zweimal wieder aufgestanden und habe dann doch was anderes gemacht.
Du wirst aber froh dadurch sein, es getan zu haben.
Ja, ich hab halt gesehen, was das Spiel macht. Das ist schon irgendwie lustig. Alle fiebern dahin. Diese Königin-Figur, die läuft straight forward bis zur Ziellinie und bleibt da einfach stehen und alle anderen laufen dran vorbei. Das ist halt Slapstick. Ich glaube, wenn du das Spiel spielst, weil du gewinnen willst, dann sitzt du wirklich am falschen Tisch. Das ist einfach nur Slapstick angucken und sich lachen, aber nicht da sein, um zu gewinnen. So funktioniert das Spiel nicht.
Ja, es ist rein emotionsgetragen, aber für mich fehlt da einfach das Spiel. Klar kann dieses Spiel Geschichten erzählen oder Emotionen hervorrufen, klar. Aber dafür ist es einfach viel zu wenig interaktiv. Man spielt halt zwei Karten im Laufe des Spiels. Das war's.
Embrace the Chaos, Dennis.
Ich mag Chaos. Ich mag auch Würfelspiele oder sowas. Aber, boah. Nee.
Ich hätte schon vermutet, dass das ein Spiel ist, was dir gefällt.
Ich hatte es auch gehofft und war deswegen auch offen und habe mich darauf gefreut, das endlich mal auszuprobieren. Und es ist richtig auf die Nase gefallen. Es ist leider so überhaupt nicht meins. Schweren kommt halt hinzu, dass es eben so eine fette Produktion ist und irgendwie 40 Euro oder so kostet. Wäre das jetzt ein 15-Euro-Spiel, hätte ich gesagt, ja gut, ist in Ordnung. Ne? Das ist einfach mal hier mal sowas für zwischendurch. Nein, nicht für diesen Preis, sorry. Das geht gar nicht. Dafür ist einfach null Spiel da drin. Das, da kann man auch einen Würfel fallen lassen und darauf wetten, welche Zahl kommt.
Die 40 Euro fand ich auch sehr abschreckend für ein kleines Filler-Party-Game. Ich meine, wenn das in der kleinen Kategorie ist mit vielen kleinen anderen Spielen, dann sticht das bei dem Preis schon heraus. Und dann muss es auch herausragend die Storys erzählen, von denen du gerade sprichst. Aber wahrscheinlich, die Frage ist doch, aber wie ging es eigentlich allen anderen am Tisch?
Ähnlich wie mir. Ich glaube, es ist keiner jetzt da gewesen, der gesagt hat, boah, geil. Es waren ein paar, die gesagt haben, okay, und was spielen wir jetzt? Es wurde auch nicht nach einer zweiten Partie gefragt und das Ganze lag nicht an unserem Moderator. Peter kennt Ingo, der wüsste, dass Ingo das sowas ziemlich gut macht. Daran lag es nicht. Es ist einfach am Spiel und es fällt bei mir in eine Kategorie wie Mino Dice, einfach ein Spiel ohne wirkliche Player Agency, wo man selber irgendwie nicht wirklich das Spiel spielt, sondern von dem Spiel gespielt wird.
Ist halt Wetten, wie Ready, Set, Bet. Das ist ja, schlägt ja in die gleiche Kerbe, ne? Da kannst du eher wetten, aber was nachher passiert, hast du auch keinen Einfluss drauf.
Es gibt aber so viel bessere Wettspiele. Downforce zum Beispiel. Ein so viel besseres Wettspiel, wo du auch einfach Dinge machen und verändern und erreichen kannst. Und aber das gar nicht so viel komplizierter ist.
Darum geht's ja aber bei Hotstreak eben exakt nicht.
Genau.
Sondern du willst einfach einen Autobattler haben. Es ist ja nichts anderes wie ein Autobattler, Auto-Racing-Game, wo du einfach hoffst, dass das, was du gewettet hast, funktioniert. Ein Glücksspiel, einfach ein Glücksspiel.
Ja, aber selbst das hat keine Auswirkungen darauf. Das ist einfach, eben weil es so eine mächtige Karte, alles, was in diesem Stapel jetzt ist, ist gerade negativ. Das macht alle Odds kaputt. Du kannst doch nicht mal darauf hoffen. Eine Karte kann darüber entscheiden, ob jemand gewinnt oder verliert. Und du selber hast keine Ahnung, was die anderen da reinspielen. Es ist einfach nur random.
Ich habe, um da jetzt anzuknüpfen, wir haben ja gesagt, wir machen heute so ein bisschen expertisch und so. Aber jetzt habe ich zwei Sachen, die ich direkt dran anknüpfen kann. An dieses Glück, an dieses rein emotionsgeladene Spiel. Und
du hast Magical Earth League gespielt?
Nein.
Ah, das hoffe ich ja immer noch.
Ja, aber ich habe die neue Version von Flip 7 gespielt, nämlich Flip 7 with a Vengeance. Und wir haben das mit 8 Personen gespielt, viel zu lange für meinen Geschmack, um dabei zu bleiben. Es ist in diesem Monat auf Platz 18 gelandet, also nicht ganz hinten. Flip 7 with a Vengeance, was macht das jetzt? Wir haben Aktionskarten und die Aktionskarten funktionieren auch dann, wenn jemand schon ausgestiegen ist. Das heißt, du steigst aus der Runde, weil du denkst, du hast viele Punkte und dann spielt jemand, hey, tausche doch einfach zwei Karten. Und er tauscht zwei Karten bei Leuten, die schon ausgestiegen sind und die sind beide geburstet. Und das ganze Spiel besteht nur daraus, anderen Leuten einen reinzuwürgen. Oh. Deswegen With a Vengeance. Das heißt, das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Ein Vorteil ist, du hast echte Interaktion untereinander. weil dich interessiert, wer hat die meisten Punkte und so. Dadurch, also das ist ein Vorteil vielleicht, noch ein Vorteil ist vielleicht, das Spiel reguliert sich so selber. Ey, ganz bestimmt bei Flip 7 with a Vengeance läuft niemand mit den Punkten davon. 100% nicht. Da werden die anderen für sorgen. Das heißt, es ist ausgeglichener und der einzige Nachteil ist, es dauert halt einfach länger. Mhm. Weil das Spiel ausgeglichener ist und niemand davonlaufen kann oder so und das Spiel sich halt derart reguliert, dass manche Leute haben halt trotzdem Pech. Ne? Also die haben halt Pech, den musst du gar nichts reinwürgen, die fliegen halt von selber raus. Ne? Die ziehen eine 3 und die nächste Zahl, die sie bekommen, ist wieder eine 3. Ne?
Dann, warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass du mich gerade sehr intensiv anguckst?
Ja, es passiert halt. Ne? Also so ist es. Ne? Da kannst du nichts machen.
50-50 Chance, Dennis, du oder ich, einer von uns beiden.
Also das muss ich sagen, es war gar nicht so schlecht. Es ist aber auch hart gemein. Also du musst das einstecken können. Ich bin bei dem Spiel, habe ich relativ gut abgeschnitten. Ich war schon in der oberen Hälfte von den Leuten, die mitgespielt haben. Ich bin in dem ganzen Spiel zweimal nur rausgeflogen, weil ich mich gesagt habe, gib mir noch eine Karte. Jedes Mal anders wurde ich rausgekickt. Okay. Ne? Also, oder man hat mir Minuspunkte zugeschustert oder so. Du kannst auch hart spielen, also dass du tatsächlich Minuspunkte bekommen kannst. Also du kannst ja wenig Punkte haben und dann schmeißt dir jemand eine Minus 10 dahin. Ne? Also es ist irre. Da gibt es auch eine neue Karte, da freest du jemanden, aber der muss trotzdem noch eine Karte ziehen. Also, naja. Also ich muss sagen, ich glaube, es ist das bessere Flip 7, weil ein Hauch mehr Spiel drin steckt. Muss ich wirklich sagen. Aber es wird jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel. Ne? Aber für so ein bisschen emotionsklein, ich würde es nicht nochmal mit 8 Leuten spielen, ist einfach viel zu viel.
Ja.
Aber mit so einer kleinen Runde, 3, 4, 5 Leute oder so, da geht das bestimmt. Also würde ich jetzt nicht Nein sagen zu später Stunde.
Also kein Auto-Battle-Push-Your-Luck mehr, sondern auch noch ein bisschen Take-That dazu.
Ja, das nicht nur ein bisschen.
Mehr das Battle als Auto,
reines Take-That.
Okay, also passt für die nächste Familienrunde sehr gut, ja?
Ja, also wenn du mit keinem mehr reden willst, definitiv Bestes.
Ja,
alles auf super. Die Schwiegermutter.
Nee, tut die jetzt gerade nicht, aber alle anderen.
Ja, okay. Und jetzt, warte, ich bin so unhöflich, ich mache direkt weiter, weil ich habe nämlich eine bessere Alternative, die jetzt gerade neu rausgekommen ist. Nämlich Burst. Burst ist ein Spiel, das ist, glaube ich, bei Pegasus rausgekommen. Und Holger von der Spielepforte, hatten wir ja schon mal, ne? Der hatte nämlich ein Spieletreff quasi zu den Pegasus-Spieletagen veranstaltet. Und deswegen hatte er einige Pegasus-Spiele dabei. Und da war halt auch Burst dabei. Und bei Burst haben wir, ähnlich wie bei Flip 7, kannst du sagen, wir haben die Wahl, eine Karte zu ziehen oder eine Karte zu spielen. So, das ist jetzt schon mal fast das ganze Spiel. So. Auf den Karten stehen einfach Zahlen drauf und manchmal auch Aktionen. Das heißt, am Anfang vom Spiel, klar, ich habe keine Karte auf der Hand, ich ziehe eine Karte. Steht jetzt eine Zahl drauf. Die Zahl, wenn ich die am Ende vom Spiel noch auf meiner Hand habe, sind einfach meine Siegpunkte. Wir spielen, glaube ich, bis 100 Punkte. Ich weiß nicht mehr genau, wer zuerst 100 Punkte hat gewonnen, sage ich jetzt einfach mal. So, und dann bin ich ja irgendwann nochmal dran, dann kann ich mich entscheiden, ziehe ich noch eine Karte oder spiele ich die Karte so. Dann spiele ich die Karte, ist vielleicht jetzt eine 5, leg die in die Mitte. Dann sind 5 Punkte in der Mitte. Wer irgendwann mal eine Karte spielt, dass die Zahl über 21 geht, muss alle seine Handkarten abschmeißen, sonst passiert nichts. Aber alle anderen kriegen die Punkte, die sie auf der Hand haben. Und das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil du dir nie sicher sein kannst, wer kann jetzt noch mitgehen. Das ist jetzt auch so ein Hauch Push Your Luck. Du kannst natürlich sagen, hey, ich habe jetzt eine 12, eine 13 und eine 15 gezogen, das ist ja voll geil, kriege ich gleich voll Punkte. Aber wenn die anderen dich dazu zwingen, dass du die Zahl spielen musst, dann wirst du 100%ig bursten und kriegst gar nichts. Und das ist halt immer so diese Abwägung, spiele ich jetzt die Karte, spiele ich lieber vielleicht eine große Karte, wenn ich viele große habe, die jetzt schon mal raus, damit die anderen unter Druck gesetzt werden, dann kann ich auch nachher nochmal eine Karte ziehen. Also wenn ich bei 3 Karten, wenn ich 3 Karten auf der Hand habe, muss ich spielen. Ich darf dann nicht mehr ziehen, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Ne? Und so geht das halt immer rum. Und es gibt halt auch Minuskarten. Es gibt Karten, die sagen, da ist eine 2 und dann kannst du alle 2en, die in der Mitte liegen, wieder weglegen. Du kannst sagen, du spielst diese Karte und nimmst eine beliebige aus der Mitte auf die Hand, sodass du nie sicher weißt, zwinge ich die anderen jetzt, was haben die noch für Möglichkeiten? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Welche Optionen habe ich auf der Hand, um möglichst lange noch im Spiel zu bleiben? Und am besten nicht mit 2-3 Karten aus dem Spiel rauszugehen, was ja dann Minuspunkte geben würde. Ne? Und ich muss sagen, dass Burst das ist dann quasi so ein echtes Spiel. Also im Gegensatz zum Flip 7, wo du einfach nur ja, nein sagst und naja, hat geklappt oder nicht. Bis hier hast du echt eine Entscheidung und kannst auch dein Glück wirklich pushen und sagen, ah ja, das geht nicht noch eine Runde. Das halten die auf jeden Fall nicht durch. Ich halte meine großen Zahlen auf der Hand oder so. Ne? Und das ist auch voll lustig, weil dadurch, dass es so viele Aktionskarten gibt und auch Minuskarten und auch Nullkarten und so, wir hatten nachher, glaube ich, keine Ahnung, 15 Karten auf dem Tisch und wir waren immer noch nicht über 21, weil wir immer die so getauscht haben. Ne? Und das ist dann schon lustig irgendwie. Also es gibt auch lustige, interessante Situation, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass du das jetzt immer noch geschafft hast, nicht über diese 21 zu kommen. Oder du bist bei 21 und drei Züge später bist du wieder auf null. Das kann auch passieren. Also das ist, also es hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Witzig, erinnert mich ein bisschen an ein altes Kartenspiel, das ich mit meinen Geschwistern und meiner Oma früher sehr oft gespielt habe, 51, bei der man eben nicht über die 51 kommen durfte.
Okay, vielleicht ist das ja so eine Art erweiterte Version davon.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Aber dieses 51 wird wahrscheinlich irgendwie mit einem Skatblatt oder so gespielt,
genau,
oder? Ja, das denke ich mir. Ne? Da hast du wahrscheinlich keine Möglichkeiten gehabt, nochmal zu manipulieren, oder?
Naja, du hast halt, Asse sind Einsen, Buben sind Zweien, Damen Dreien, Könige Vieren, Neun bleibt und Zehn ist minus Zehn.
Ah, also doch, ja cool. Ja, okay, das ist ja dann schon so ein Hauch,
das
also
ist,
es geht ja voll
deswegen,
in die Richtung.
Deswegen ist es sehr, sehr ähnlich.
Ja, cool.
Sehr simples Spiel, aber haben wir immer gerne gespielt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Das ist jetzt halt so ein bisschen wahrscheinlich so eine modernere, erweiterte Version. Aber ja, cool. Hat mir gut gefallen. Ja, sollen wir noch mal ein bisschen komplexer werden?
Bisschen geht.
Gerne.
Ja, dann, ich habe jetzt lang genug geredet. Daniel, dann sag du noch mal was.
Was habe ich denn zuletzt gespielt, was unbedingt erwähnt werden muss. Tatsächlich habe ich es diesen Monat noch nicht gespielt, deswegen ist es nicht ganz oben auf meiner Liste. Aber ich habe es diesem Jahr, glaube ich, mit am meisten gespielt überhaupt. Und zwar hauptsächlich alleine, weil es einfach ziemlich gut funktioniert. Ein Expertenspiel, was alleine sehr gut spielbar ist, was zu zweit sehr gut spielbar ist, aber auch sogar zu dritt und zu viert sehr gut spielbar ist. Und ich habe auch schon Versionen gesehen, die haben es über 10 Leuten zusammengespielt. Wovon rede ich? Von Spirit Island. Ein Klassiker, ein absoluter Klassiker von Greater Than Games, glaube ich, heißen sie. Ne? Als es letztes Jahr hieß, sie müssten jetzt den Laden schließen und man wüsste nicht genau, was jetzt mit der Marke passiert, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich endlich mal zuschlagen, Spirit Island, das müsste eigentlich was sein, was mir total gefällt. Dann habe ich mir das geholt, Anfang des Herbstes und erst mal ein bisschen liegen lassen und habe erst Ende letzten Jahres dann gedacht, jetzt musst du es endlich mal auspacken, auf den Tisch bringen. Und am Anfang habe ich so gedacht, okay, ich habe jetzt ein Expertenspiel und man andere Expertenspiele und da gehe ich jetzt vorrangig in Richtung Las Heras oder Voynich Puzzle oder Galactic Cruise, was ich letztes Jahr gespielt habe. Dann hast du plötzlich Spirit Island. Und wer von euch schon gespielt hat, der sieht dann diese vielen kleinen Figürchen, die jetzt nicht so hundertprozentig hochwertig produziert sind und dieses kleine Spielbrett. Und noch ein paar andere komischförmige Spielbretter, die man zusätzlich dazu bekommt. Und dann denke ich mir, okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Und dann spielst du das Spiel und denkst dir, okay, ich habe jetzt 4 Karten. Klasse. Das fühlt sich jetzt auch nicht so an, als hätte ich jetzt eine Menge Auswahl oder Möglichkeiten. Aber wenn du dann langsam in das Spiel reinkommst und diese Möglichkeiten siehst, wie du denn als Geist die bösen Invasoren von deiner Insel wegbekommst und wie die Invasoren dir auch zusetzen können auf deiner Insel, dann merkst du langsam, wie das Spiel Klick macht. Was wir machen, ist nämlich als Geister die Invasoren verjagen, und zwar indem wir sie kaputt machen, indem wir sie töten oder irgendwie ihnen auch Angst einjagen. Und diese Furcht, die wir ihnen einjagen, führt dann dazu, dass sie quasi, wir grinden sie nieder, bis sie irgendwann so weit sind, dass sie sagen, okay, kein Bock mehr, wir hauen ab. Eine Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Das erreichen wir auf unseren Inselteilen, der aus was 8 oder 9 Teilen besteht, die alle verschieden, ich glaube 8 sind das, ne? 2 verschiedene Arten von Wüste, Sumpf, Wald und weiß gar nicht, was das jetzt war. Auf jeden Fall tauchen diese Invasoren jede Runde woanders auf. Du weißt vorher nicht genau wo. Und dann, wenn sie dort auftauchen, dann würden sie die nächste Runde in dem Gebiet auch bauen und danach die Runde würden sie dann dort auch angreifen, zerstören, die Umgebung zerstören, wie auch immer. Und du musst das eben verhindern können. wenn das einfach nur in, ich spiele eine Karte und ich mache damit alle Sachen kaputt, wenn das so wäre, wäre das natürlich schon einfach. Aber die Karten funktionieren natürlich nicht unbedingt so straightforward. Denn du hast viele Karten, die erst nachgelagert aktiviert werden können. Das heißt, nachdem die Invasoren dran waren, du spielst die Karte zwar schon vorher, aber der Effekt kommt erst später. Das heißt, du musst sehr, sehr viel vorausplanen. Du weißt natürlich, dass eine Karte dann und dann baut. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, erst den Invasor zu verschieben, dann ist es schon zu spät, weil das Haus ist ja schon gebaut. Blöd für dich. Das heißt, diese ganze Komplexität im Spiel kommt dann dadurch, dass du diese Verbindung zwischen Sofortaktionen, zwischen verspäteten Aktionen hast, dass du deinen Geist aber auch weiter aufbauen kannst von dem Tableau. Also hast du ein Tableau-Building-Element, in dem du mehrere Präsenzen auf deiner Insel schaffst. Wenn du mehr Präsenzen aufbaust, kriegst du mehr Perks, wie zum Beispiel mehr, ich sag mal, Mana, um mehr Karten oder mehr Fähigkeiten auszuspielen. Du bekommst mehr Elemente, die du nutzen kannst, um noch andere Fähigkeiten freizuschalten. Und das Ganze zu verbinden mit, wie schnell baue ich meinen Geist auf, wie viele Präsenzen brauche ich auf der Insel, dieses nachgelagerte und direkte Interagieren mit meinem Gegner. Und dazu kommt natürlich auch die große Vielfalt an, okay, ich habe hier 25.000 verschiedene Geister, je nachdem wie viele Erweiterungen du hast, und verschiedene Szenarien, die du spielen kannst. Denn es gibt dann auch noch Königreiche, gegen die du antrittst, die andere Fähigkeiten haben, die das ganze Spielreihe machen. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitslevel. Das alles gepaart ist ein unglaublicher Wust an verdammt vielen Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Und das ist genau das, was mich verdammt nochmal anturnt. Deswegen mag ich zum Beispiel Marvel Champions, weil du so viele Möglichkeiten hast, das ganze Spiel zu modifizieren, auch wenn du alleine spielst. Und das geht beim Spirit Island eben genauso gut, weil du eben diese zigtausend Möglichkeiten hast, dieses Spiel zu gestalten, dir selbst den Schwierigkeitsmodus einzustellen und dann versuchst zu puzzeln mit den Karten, die du hast, mit den Karten, mit den Fähigkeiten, die du hast, mit diesen Erweiterungsmöglichkeiten von Tableau. Geniales Spiel. Einfach genial. Ich habe es bisher alleine und zu zweit hauptsächlich gespielt. Ich habe es mal zu viert gesehen und es hat eigentlich eh nicht gut funktioniert. Und wow.
Hat sich jetzt nicht angehört, aber du meinst echt gut funktioniert, gell?
Entschuldigung, ähnlich, ja.
Ich sag, hat eh nicht das gut funktioniert. Okay, ja dann. Nee,
das
aber
ist,
ja.
Das ist aber genau das, was ich eigentlich gehört habe, dass es das Spirit Island eigentlich ein Solo- oder maximal Zwei-Spieler-Spiel ist und alle weiteren Spieler mehr oder weniger eher überflüssig oder hinderlich sogar.
Also wenn je mehr Spieler du hast, also man muss so sagen, wenn mehr Spieler dazukommen, für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, die bekommen ihren eigenen Inselteil. Und der eigene Inselteil, auf dem bist du ja hauptsächlich selbst präsent. Die Inseln verbinden sich aber. Das heißt, an bestimmten Nahtstellen kannst du dann auch in die Gebiete von deinem Kompagnon reingehen und dem helfen oder er dir helfen. Denn jeder Geist ist ja auch individuell. Das heißt, einige haben mehr Schaden gegen Invasoren, gegen die Menschen. Andere sind vielleicht stärker gegen Gebäude. Andere machen mehr Verteidigung gegen Ravaging von den Bösen. Und eigentlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, diese Symbiose und diese Energien, die Synergien zu heben. Und ich glaube, du kannst das auch zu viel, glaube ich, dann richtig, richtig gut machen. Auch aus der Ferne heraus kannst du dem einem anderen Geist quasi helfen. Aber ich glaube auch, dass es dann irgendwann undurchsichtig wird. Also ich persönlich sehe ja, wie lange ich brauche, wenn ich überlege, wenn ich Puzzle lösen möchte. Ich habe es zum zweiten Dieser gespielt. Auf jeden Fall, du hast sehr viele Synergieeffekte zwischen den Geistern. Die können sich auch aus der Ferne dann entsprechend unterstützen. Und aber ich glaube tatsächlich auch, dass es dann irgendwann wuselig wird, weil die ganzen Geister natürlich dann auch, weil ich ja weiß, wie lange ich überlege, da wird es dann auch sehr schwierig, wenn ich überlegen würde, wie andere das handeln, gleichzeitig, während ich Sachen plane und die Interaktion meiner Kumpanen mit einbeziehe in meine Planung, weil das könnte mir helfen oder auch nicht. Also das könnte dann tatsächlich sehr lange dauern. Aber vielleicht muss man dann auch Profi sein, wenn man ein Spiel mit 3, 4, 5, weiß ich, wie viele Spiele auch immer spielen möchte.
Naja,
aber ihr habt es auch schon gespielt, oder?
Nope.
Nein.
Oh, Leute.
Nur gesehen.
Also ich habe auch schon super viel darüber gehört. Wovon du jetzt berichtest, kann ich mir vorstellen. Also zum Beispiel, ich habe Kingdom Rush durchgespielt. Das erste habe ich komplett durchgespielt. Das zweite habe ich gut angefangen, aber dann nicht mehr weitergemacht. Und der Grund, warum ich das alleine gespielt habe, ist genau das: desto mehr Leute du hast, desto mehr sitzt du da und musst einfach überlegen, dass das, was du machst, funktioniert. Alleine kannst du das selber für dich gut durchplanen, aber du kannst nicht in die Köpfe von anderen Leuten reingucken. Und wenn es ein Spiel ist, so wie ich das verstanden habe, setzt die Spirit Island auch stark unter Druck. So ist es auch bei Kingdom Rush. Wenn kommt drauf an, die späteren Level, wenn du da einen groben Fehler machst, dann kannst du eigentlich aufhören zu spielen. Ne? Dann kriegst du das nicht mehr aufgehalten. Und da habe ich auch gemerkt, einmal haben wir zu viert gespielt, das hat gar nicht funktioniert, weil halt die Gruppe dann auch nicht genug harmoniert hat. Ne? Eine Person hat es halt nicht gut verstanden, hat dann halt nicht gespielt, wie alle, so weißt du, dann macht die halt Zug und alle verdrehen die Augen, wo du denkst, ja, toll, das hat jetzt gar nicht weitergeholfen und so. Das ist natürlich dann schwierig, wenn es hart kooperativ ist, also wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist. Und auch beim zweiten habe ich gemerkt, wir haben nur zu zweit gespielt und da habe ich schon gemerkt, wie lang das Spiel einfach dadurch wird, weil du die ganze Zeit bist dich am Unterhalten, ich kann das machen, du kannst ja dahin gehen und so. Und dann kommst du nicht so richtig voran. Ich weiß jetzt aber, ich kann ja nicht sagen, ob es jetzt bei Spirit Island genauso ist.
Ja, also es hört sich bei dir so an, als würde man parallel dann auch seine Züge planen, ne?
Ja, musst du. Also ja. Genau, also bei ja. Kingdom Rush, wenn da einer losgeht und der macht einfach irgendwas und die anderen sind dann danach dran und machen irgendwas, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Genau, also bei Spirit Island bist du auch zeitgleich dran. Jeder würde synchron seine Karten, seine Fähigkeiten auswählen für die Runde. Und normalerweise, so würde ich jetzt einschätzen, bist du auch hauptsächlich in deinem Inselteil beschäftigt. Das heißt, du könntest versuchen, auch einfach autark zu spielen. Die anderen machen ihr Ding, du versuchst dein Ding zu machen. Okay. Du könntest es so machen. Aber ich glaube, das Spiel lädt dann davon, dass die Geister sich untereinander unterstützen können. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du natürlich auf das eingehen, was deine Spielpartner machen wollen. Ich hätte hier noch ein bisschen, ich könnte dir Mana geben, hilft dir das in irgendeiner Weise? Ja, okay, aber dann müsste ich das und das bekommen und dann bekomme ich das Element zurück und mit dem Element könnte ich dann das und machen. Also es kann beliebig komplex werden. Und das habe ich am Anfang gar nicht gedacht. Als ich Spirit Island zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich nicht so komplex. Also es ist offiziell bei der 4,3 oder sowas auf BGG. Und es ist tatsächlich, gerade wenn du alleine spielst auch, du hast ja einen Geist, der spezialisiert ist in den meisten Fällen. Es gibt ja kaum Geister, die einfach alles können. Das wäre auch irgendwie hohl wahrscheinlich.
Ja, klar.
Und dann musst du besonders Gegnerspiel spielen und antizipieren, was als nächstes passieren könnte und wie du dem entgegenwirkst. Denn das Spiel fügt dir quasi auch Schaden zu, indem das Spielfeld verödet. Und je mehr verödet, desto eher stirbst du dann auch. Und es waren schon so viele Spiele dabei, die ich alleine gespielt habe, wo ich einfach gerade so das Ding gewonnen habe. Weil es eben wirklich dich auch sehr unter Druck setzen kann, wie du schon gesagt hast.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das was für dich ist, Dennis, ne? Weil es wird ja immer gesagt, dass es so thematisch oder dass die Thematik dann auch gut eingefangen ist einfach.
Und es ist tatsächlich auch ein sehr schönes Spiel. Und ich habe es zuerst auch mit einer Beschreibung gehört, ganz kurz, die ich sehr niedlich fand, das Antisiedler.
Hört sich an, als ob das ein Spiel war, was mir gefallen könnte.
De facto ist es genau das, ja, ein Antisiedler.
Mittlerweile weiß ich nicht, ob mich die Anzahl der verfügbaren Geister nicht ein kleines bisschen abschreckt. Mittlerweile sind das, ich weiß nicht wie viele, 40, 50?
Ja, es gibt ja mehrere Erweiterungen. Horizons, also mindestens 4 Erweiterungen mit Geistern. Plus, es gibt noch eine Menge einzelne Geister, die du holen kannst. Promos, wie auch immer. Ich habe mir auch schon 1-2 nachgekauft im Spieleladen meines Vertrauens, weil ich die Geister an sich cool fand. Die Geister selbst variieren auch zwischen leicht, also einfach, das sind so die Einsteigergeister, bis übermittelt, schwer und sehr schwer, also oder sehr komplex heißt das, weiß ich gar nicht. Das heißt, je komplexer die werden, desto spezialisierter sind sie, haben irgendwelche anderen Fähigkeiten, sind nicht ganz normal upgradebar, wie auch immer. Und das macht die Sache dann auch nochmal spicier.
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an.
Was ich süß finde, sind die Namen der Geister.
Ich sag dir, ich habe echt überlegt, ist das jetzt gerade der Name? Wonach sollst du denn da googeln, wenn du irgendwie Fragen zu dem Geist hast? Sollst du den ganzen Namen jetzt eintippen? Was ist denn das?
Es hat ein bisschen was Indianisches so von den Namen her.
Ja, ich habe die gerade auch nicht tatsächlich im Kopf, weil die wirklich nicht leicht von der Hand gehen. Aber die sind auch wirklich, die sind speziell.
Dann kann man davon ausgehen, dass sie mit Sicherheit in irgendeiner Sprache eine echte Bedeutung haben.
Ja, ganz bestimmt. Keine, die ich kenne.
Oder flüssig spreche. Dennis, hast du noch was?
Ich hätte noch was.
Oder bist du fertig mit Spirit Island? Hast du irgendwas Negatives? Sag was Negatives. Warum sollten wir es nicht kaufen?
Ich soll es kaufen.
Nee, mache ich nicht. Aber ich glaube, das ist wieder zu viel. Ich glaube, das kriege ich nicht so richtig auf den Tisch und das will ich, glaube ich, auch nicht solo spielen.
Genau, also ich Ich glaube, was Dennis auch schon gesagt hat, ist, im besten Fall spielst du es alleine oder zu zweit, vor allem am Anfang. Wenn du es mit mehr spielst, muss jeder es auch allein auch drauf haben. Ansonsten ist die Downtime dann noch ein bisschen groß. Und ich glaube, es macht nur dann Spaß, wenn du dich selbst challengen möchtest. Es gibt, jedes einzelne Spiel hat zwar hat so sein Emergent Storytelling, wenn du so möchtest, wie deine Insel peu à peu vielleicht nur über die Wüste bewandert wird und weil dein Geist nur in den Dschungel kann oder was auch immer. Also jedes einzelne Spiel hat sein Emergent Storytelling, aber generell gibt es keine überlappende Story. Du musst dich also darüber motivieren, dass du diese Challenge, dass du dich challengen möchtest, diese Herausforderung reingehen möchtest und dass du auch komplexere Geister spielen möchtest, wenn es eben schwer wird. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, dass du das machen möchtest, dann ist, glaube ich, Spirit Island nicht so wirklich was für dich.
Ich würde es gerne mal mitspielen. Ich glaube auch einfach über die Spielerzahl, 1 bis 2 Spielerspiele kommen bei mir einfach nicht genügend auf den Tisch, als dass sich das lohnen würde. Also 1 Spielerspiele sowieso nicht. Und 2 Spieler habe ich auch nur ganz, 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 ganz selten mal. Deswegen, ich würde es gerne mal mitspielen, aber ich stand schon ein paar Mal davor und dachte, und dann kam eben dieses, ja, und wann spielst du es? Okay.
Ja, dann erzähl doch mal was von einem Spiel, was du hoffentlich gerne gespielt hast.
Ich habe eins, was ich sehr gerne gespielt habe, habe ich zum ersten Mal gespielt, ist allerdings ein älteres, mittlerweile auch ziemlich hoch gehandeltes Spiel von Fantasy Flight. Das kriegt man nur noch äußerst schwierig auf dem Sekundärmarkt. Von den Erweiterungen will ich, also das Spiel selber bekommt man, aber von den Erweiterungen will ich echt gar nicht mal anfangen. Und zwar ist das obendrein noch mit einer relativ bekannten Lizenz verwoben. Und zwar rede ich hier von Blood Bowl Team Manager. Nicht
Oha.
Das Miniaturspiel, sondern das Kartenspiel.
Oha, habt jetzt bin ich
schon,
gespannt.
Habt ihr das schon gespielt?
Es gibt nur Leute, die reden sehr viel davon.
Diese Leute kenne ich auch, aber ich habe es noch nicht gespielt. Bin ja auch gespannt, was du dazu sagst.
Ja, ich habe auch viel davon gehört und habe es noch nie gespielt. Das Blood Bowl, das Miniaturenspiel, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich einfach nicht der Typ bin für Miniaturenspiele. Die haben bei mir noch nicht so wirklich funktioniert. Dudes on a Map ist okay, aber so Minis mit Abmessen und so, das ist irgendwie nicht meins. Jedenfalls, das Teammanager-Spiel hat mich total überzeugt. Das ist eine Art Deckbauspiel. Man startet mit seinem Team und das baut man nach und nach aus, indem man sich irgendwie zusätzliche Starspieler nennen sich, die anheuert, die deutlich besser sind als die Standardspieler, mit denen man zuvor das Spiel betritt. Man sucht sich der Reihe nach Spielfelder aus. Und zwar gibt es je nach Spielerzahl gibt es unterschiedliche Spielfelder und ich habe es mit 3 Leuten gespielt. Man konnte aus 4 Spielfeldern auswählen und jedes Spielfeld hat eine zentrale Belohnung und dann gibt es nochmal für jede Seite eine Belohnung, die man sich aussuchen kann, wo man sich dann auch aussuchen kann, auf welcher Seite vom Spielfeld man spielt und da kann man dann, keine Ahnung, Siegpunkte kriegen, irgendwelche verdeckten Belohnungen oder eben sowas wie Starspieler, um seinen Kader aufzuwerten. Klingt jetzt am Anfang ein bisschen unfair, dass derjenige, der zuerst sich ein Feld aussuchen darf, natürlich einen Riesenvorteil hat, weil er sich die coolste Belohnung aussuchen darf. Ist es auch. Das wird aber dadurch reguliert, dass derjenige, der zuletzt dran ist, zuletzt auch die Kämpfe Einfluss auf die Spielfelder selber hat. Denn auf jedes Spielfeld oder auf die beiden Spielfelder, die man spielen will, man darf immer nur 2 Felder bespielen und es dürfen, wenn 3 Spieler im Spiel sind, auch nur 3 der 4 verfügbaren Spielfelder bespielt werden. Also 1 fällt immer raus. Und der letzte, der dran, also reihum, werden dann immer Spieler auf unterschiedliche Spielfelder gespielt. Diese Spieler versuchen natürlich, den Ball zu kriegen und den Ball zu sichern. Dabei geht es natürlich in bester Blood Bowl-Manier, es heißt ja jetzt nicht, keine Ahnung, Candy Bowl oder so, sondern es ist Blood Bowl. Es gibt also ordentlich auf die Mütze und es wird fröhlich die Gegner umgetackelt oder gleich ganz aus dem Spiel geprügelt. es gibt ein paar Sonderfähigkeiten, es gibt ein paar Support-Spieler, die sich dann in letzter Minute vor den Spieler werfen und sagen, nein, nimm mich! Und solche Sachen. Witzige Sache und geht sehr, sehr schnell. Also es ist kein grobes Wert hin und her schieben, sondern am Ende addiert man quasi mal eben schnell die Sachen und dann ist das ganz schnell abgehandelt. Ja, der Erste kann sich natürlich das coolste Schlachtfeld aussuchen mit der attraktivsten Belohnung, aber der Letzte hat, ich sag mal so, den letzten Einfluss auf die Spielfelder. Das heißt, der steht vor vollendeten Tatsachen und kann sehen, okay, so sieht's jetzt aus, nach mir ist keiner mehr dran. Wen prügel ich eventuell nochmal weg? Wo kann ich den Ball kriegen? Das gibt extra Punkte oder extra Belohnung. Wo kann ich eventuell noch das Spiel für mich entscheiden? So wird das Ganze ein bisschen geregelt. Obendrein geht's reihum, sodass jeder mal in jeder Position eigentlich dran ist. Und Starspieler, die dann rekrutiert werden, die haben sehr, sehr mächtige Fähigkeiten teilweise. Teilweise einfach nur stumpf bessere Werte als die Standardspieler. Dazu hat jedes Team noch eigene Fähigkeiten. Und dazu gibt es noch allgemeine Fähigkeiten, die man freischalten kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten zu customizen und über ganz unterschiedliche Wege zu gewinnen. Fand ich sehr spannend, spielt sich sehr flott, die Regeln sind schlank, richtig cooles Spiel. Setting fand ich witzig, es nimmt sich nicht ernst, aber es ist auch kein triviales Game, sondern da steckt schon ordentlich was hinter. Der Deckbauaspekt ist jetzt nicht so krass, dass ich es als reines Deckbuilding-Spiel bezeichnen würde, aber er ist durchaus wichtig und ja, sehr konfrontativ, sehr spaßiges Spiel. Hat mir wirklich gut gefallen.
Okay, hört sich cool an. Ja, vor allen Dingen die konfrontative
ist es.
Geschichte.
Es ist die ganze Zeit eigentlich wirklich nur aufs Maul. dazu kommt das Thema einfach sehr, sehr gut rüber. Es ist Warhammer, aber es ist jetzt, es ist trotzdem auch immer noch ein bisschen albern, was Warhammer ja auch manchmal gut kann. Es muss nicht immer alles nur verbissen und Krieg und, na gut, Krieg ist es doch irgendwie, aber anders. Und es passt. Also hat gut funktioniert. Das Einzige, was für mich jetzt abschreckend ist, war der Preis auf dem Sekundarmarkt. Auf dem Primärmarkt kriegt man es gar nicht mehr. Die Version, die ich jetzt gespielt habe, war mit beiden Erweiterungen, die es auf Deutsch mal gab.
Ja.
Diese Version wird ungefähr bei 500 Euro gehandelt gerade.
Ja.
Das so gut fand ich es nicht, als dass ich diesen Betrag auf den Tisch legen würde.
Nee,
vorsichtig formuliert.
Dafür musst du dann schon Puerto Rico Deluxe holen.
Genau.
Aber nein, mit allem drum und dran.
Mit All In.
Die Erweiterungen geben natürlich neue Fraktionen, neue Teams, ein paar neue Mechaniken wie irgendwie magische Bälle oder so, die nochmal andere Effekte haben. Ganz cool, sehr modular. Und die neuen Teams, wir hatten ein neues Team dabei, da waren Untote, die halt auch wieder aufstehen können, wenn sie umgetackelt wurden. Da gibt es eine gewisse Chance, da würfelt man halt und eventuell stehen die Untoten wieder auf. Die Fraktionen sind sehr asymmetrisch, was ich auch sehr charmant finde. Also, ich hatte Menschen? Ich glaube, ich hatte Menschen. Ja, ich hatte ein paar Imperiale und wir hatten Elfen dabei, die relativ agil sind, aber jetzt nicht ganz so gut tackeln können und dann hatten wir Untote halt dabei, die wieder aufstehen können.
Ja, hat schon einen spannenden Match an, würde ich sagen. Ne?
War sehr, sehr witzig, hat viel Spaß gemacht. Die Tatsache, dass ich das ganz gut gewonnen hatte, hatte aber nichts zugetan. Das war mir in dem Sinne fast egal. Es hat aber einfach Spaß gemacht. Es war wirklich gut.
Ja, geil. Freut mich zu hören. Ja, umso mehr will man jetzt das Spiel mal in die Hände bekommen und spielen, zumindest mal mitspielen.
Muss man echt die Augen aufhalten. Also ich glaube, dass man auch mit der Grundversion sehr viel Spaß haben kann und die wird regelmäßig eigentlich für 70 Euro oder so auf dem Sekundarmarkt zu finden sein. Also wenn man es unbedingt ausprobieren möchte, es ist, finde ich, noch vertretbar. Bei den Erweiterungen hört es dann echt auf. Also 150 Euro für eine Spielerweiterung, und das ist nur die eine, die man kriegt, die andere, die man gar nicht kriegt, die liegt bei 200 bis 300 Euro. Das sehe ich da nicht an.
Ja. Ja, wer auch immer das hört an irgendwelchen Verlägen, einfach mal ein Reseam machen. Ne? Die Warhammer-Lizenz wirst du nicht mehr draufklatschen können, aber ich kann mir vorstellen, dass du mit einem anderen coolen Thema auch noch ein super Spiel daraus bekommst.
Oh, ich weiß nicht, ob das mit einem anderen Thema mit, ich denke jetzt einfach mal mit generischem Football oder sowas.
Ja.
Glaube ich nicht, dass das funktioniert.
Ja, aber wenn du ein anderes Fantasy-Thema drauf machst, weil wenn das der Grund ist, dann bin ich wieder nicht so begeistert, weil dann kann das Spiel ja auch nicht so gut sein. Entweder ist das Spiel gut oder ist das Thema gut.
Es kann
oder
auch beides gut sein.
Ja, es kann beides gut sein. Hier ist es das ja anscheinend nicht. Wenn du sagst, das Spiel würde mit anderen Fraktionen nicht funktionieren, dann ist das Spiel nicht gut.
Ich weiß nur nicht, ob so gut. Ich sage nicht.
Ja.
Aber
also ich könnte mir das so, wenn im Munchkin-Style genauso gut vorstellen, so wie du das jetzt erzählt hast. Mit Illustrationen von, wie heißt er, John Kovalic oder so.
Ja.
Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Why not? Gibt ja auch Munchkin Warhammer. Warum nicht?
Aber du hast doch gesagt, das ist von FFG, ne?
Ja.
Gehört doch mittlerweile, gehört natürlich zu Asmodee. Haben die nicht ihre Kampagnen, wo sie Sachen wieder neu auflegen? Ich habe vergessen, wie das heißt. Könnte nicht Blood Bowl auch mal auf der Liste landen?
Würde mit Sicherheit gehen.
Wirklich? Das ist halt eben, weil es aber nicht nur rein Asmodee ist, sondern eben auch mit Games Workshop, weiß man nie so richtig. Das ist immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Es gab eine Zeit, wo Games Workshop sehr, sehr, sehr liberal mit seinen Lizenzen war und praktisch allen grünes Licht gegeben hat, solange sie einen Anteil davon Kuchen abbekommen haben. Mittlerweile sind die da, glaube ich, wieder ein kleines bisschen restriktiver geworden. Kann ich echt nicht abschätzen. Keine Ahnung.
Also im Zweifel regelt das entsprechende Geld und die Tantiemen, das dir dann auch der Games Workshop dabei verdienen kann. Von daher mal bitte ein Aufruf an Asmodee. Ihr habt gehört, wie beliebt dieses Spiel ist, was für einen Sekundärmarktpreis es hat. Es kann doch nicht schaden, einfach mal das Projekt zu starten, mal gucken, wie viele Leute bereit sind zu zahlen, oder? Mhm. Also, da wird man ja auch Games Workshop. So. Ja, also, das ist ja, genau, das ist ja quasi, ich habe gerade den Namen vergessen, wie Asmodee das nennt, wenn die ihre Spiele neu auflegen oder alte Spiele von sich neu auflegen. Und das wäre einfach ein perfektes Projekt. Ich meine, die müssen einfach sagen, wenn sich 100.000 Leute dazu committen, das zu holen, dann machen wir das. Gut, müssen ja keine 100.000 sein, aber offensichtlich gibt es ja Leute, die es gerne haben wollen. Ja, okay, ja, 100.000
wäre schon gut.
100.000 ist schon krass.
Fangen wir bei 1.000 an, aber ja.
Ich glaube, dass man da eine 1.000er Auflage ohne Probleme an den Mann bekommen würde. Oder an die Frau.
Glaube ich auch.
Also erstmal ihr habt es gehört. Ihr hört ja sicherlich alle Quality Downtime. Von daher, bitte probiert's. Ich hätte auch Interesse.
Und ansonsten alle, die die Möglichkeit haben, Blood Bowl Team Manager mal auszuprobieren, wenn ihr es irgendwo seht, machen. Macht Spaß.
Cool. Dann, ja, das war Blood Bowl Team Manager. Schlecht ausgesprochen, ne? Blood Bowl Team Manager. So, jetzt nochmal besser. Ich habe noch was gespielt. Wir haben ja gesagt, heute ein bisschen mehr Expertenzeug. Wir gehen auf eure Wünsche ein.
Thomas und Daniel gehen auf eure Wünsche ein. Mir ist das egal, ich mach's trotzdem. Ich mach einfach meinen Scheiß.
Du machst einfach mit.
Zumindest heute.
Es war schon relativ spät bei dem besagten Pegasus-Event und wir waren aber noch ein paar Leute. Und jemand sagte, oh, ich habe jetzt angefangen, Great Western Trail zu spielen. Wir haben das in letzter Zeit voll oft gespielt. Ich könnte das auf den Tisch bringen. Ich habe gesagt, oh, ja, also gerne. Ne? Ist aber ein Expertenspiel. Ich sage, ja gut, meinetwegen. Ne? Und dann haben wir uns mit 4 Leuten da dran gesetzt. Und die Person, die halt den Schlüssel hatte von dem Raum, guckte schon so mit hochgezogenen Augenbrauen. Ne? Und Holger sagt dann auch, war glaube ich nicht Holger, sondern Christian, ja, da spielt ihr aber jetzt 4 Stunden dran. Und wir so, echt, 4 Stunden jetzt? Ja, also mit Erklären locker, vielleicht sogar plus Erklären. Dann hat sich einer wieder aufgestanden und ist gegangen, dann waren wir nur noch zu dritt und dann wurde das quasi so durchgewunken und haben wir uns da hingesetzt, haben das erklären lassen und ich habe bei der Erklärung schon so gedacht, hey, das hört sich ja gar nicht so kompliziert an. Also wenn du jetzt so sagst, Expertenspiel. Ich habe jetzt in meinem Kopf dann halt so gedacht, Galactic Cruise mäßig. Du erzählst und erzählst und erzählst und erzählst und erzählst und nach 3/4 Stunde bist du immer noch am Erzählen. Dann hast du schon die ersten 20 Minuten wieder vergessen und am Ende macht's keinen Spaß. Und bei Great Western mir keinen Spaß. Okay. Und bei Great Western Trail war es Gott sei Dank anders. Also er hat erklärt, der Christian, und weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde gefühlt. Und dann haben wir eigentlich sehr flüssig losgespielt, weil die Ikonografie auch sehr eingängig ist, wie ich finde. Also du liest die sehr gut. Da steht immer sehr genau drauf, was du machen kannst. Das sind immer ein paar Zeichen. Und im Endeffekt geht es ja darum, du hast ein Deck von Karten, da sind deine Kühe drin. Und thematisch treibst du eben diese Kühe durch den Wilden Westen zu einem Bahnhof und möchtest die da verschiffen. Während dem Weg in den Norden läufst du an Häusern vorbei, einmal an neutralen Häusern oder an Häusern von dir selber oder von den anderen Mitspielenden. Und die Häuser werden über das Spiel gebaut. Das heißt, du kannst einfach deine Kühe treiben, du kannst aber auch Häuser bauen und du kannst auch gucken, dass du die Zugverbindung aufbaust. Das sind so die drei Grundstöcke des Spiels. Du verbesserst dein Deck, um bedeutend bessere Kühe zu bekommen. Du lässt diesen Zug fahren und gehst vielleicht in Bahnhöfe und übernimmst Bahnhöfe. Oder du baust Gebäude. Oder du machst halt alles. Und das Coole bei dem Spiel, finde ich, dass dir das auch erlaubt. Das heißt, du kannst sagen, ey, heute habe ich Bock und ich gehe auf Gebäude. Ich nerv euch alle zu Tode. Ich pflaster hier alles mit meinen Gebäuden voll und ihr müsst da durch und bezahlt mir die ganze Zeit Kohle. Das ist anders wie jetzt zum Beispiel wie bei Eine wundervolle Welt, wo das Spiel ja auch jedes Mal anders ist, aber du einfach nicht steuern kannst, was mache ich heute, sondern du musst einfach die Chancen, die du bekommst, nutzen. Und hier bei diesem Spiel haben wir halt die Möglichkeit, wirklich aktiv in eine Richtung zu spielen. Da ich das erste Mal gespielt habe, habe ich natürlich einfach mir in den Kopf gesetzt, ah ja, komm, der Zug muss nach vorne. Komm, Zug. Und habe dann da stark drauf gespielt, dass der Zug nach vorne ging. Ich wusste nicht, was mir das bringt oder so. Aber während dem Spiel dann das ein oder andere Gebäude gebaut. Und da gibt es ja auch noch eine nette Version, eine nette Art, Züge zu machen, weil du manchmal Aktionen hast, wo du noch weiterlaufen kannst. Dann kannst du noch ein Gebäude auslösen. Und die anderen haben immer die Krux, laufe ich jetzt über das Gebäude von meinem Gegner, weil wir dürfen auch manchmal Wege auswählen und dann kriegt er Geld von mir. Oder laufe ich lieber an so einem Banditen vorbei und bezahle dem Wegzoll, damit dann muss ich zwar auch Geld bezahlen, aber das kriegt wenigstens nicht mein Gegner. Und das fand ich sehr cool. Diese verschiedenen Aspekte, auf die man spielen kann, und das war so hart schnell, wie diese Züge gegangen sind. Also nicht der Zug, der auf dem Spielbrett ist, sondern wie schnell wir gespielt haben. Das war der Hammer. Wir haben 2 Stunden 50 Minuten reine Spielzeit gehabt, aber während diesen 2 Stunden 50 Minuten war ich gefühlt 100-mal dran. Also das ist so krass, wie schnell, okay, ich gehe auf das Gebäude, okay, ich hole mir die 2 Geld, der nächste. Okay, ich gehe dahin, okay, ich baue, glaube ich, das Gebäude, das kostet mich jetzt 1 Geld, dann baue ich das Gebäude hin, der nächste ist dran. Das ist so hart. Und nichts daran war kompliziert. Das Spiel an sich ist komplex, weil du so viele Möglichkeiten hast und dir immer Sachen überlegen musst. Aber das überfordert dich nicht oder überfrachtet dich nicht mit Regeln. Und das finde ich geil. Und dann habe ich schon gesagt, das ist ja schon fast nur ein Kennerspiel. Also so gefühlt, es steht der Experte drauf. Aber ich fand das so gut und so zugänglich, dass mich das echt extrem positiv überrascht hat, muss ich sagen. Daniel, du hast das bestimmt schon gespielt, oder?
Lustigerweise habe ich gerade heute das Tutorial of BGA gespielt. Oh. Von daher weiß ich ganz genau, wovon du redest. Und ich habe letztes Jahr auf der Spiel doch in Dortmund die El Paso-Version gespielt. Also die verschlankte Einsteiger-Version quasi zu Great Western Trail. Die auf dem hässlichen Tuch. Genau. Also ich weiß, wovon du redest. Ich fand El Paso tatsächlich, auch wenn ich es hässlich fand, ich kann das nicht genug betonen, es ist einfach hässlich, fand ich es spaßig. Ich kann verstehen, warum eine komplexe Variante davon auch sehr, sehr viel Herausforderung mit sich bringt. Und ich kann nachvollziehen, was du meinst mit, es sind verdammt schnelle Züge. Und genau, das war nämlich bei uns auch der Fall, auch bei der El Paso-Version. Du bist einfach nur, hast immer eine Chance, ich gehe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 1, 2, 3 Schritte vorwärts, mache entweder das oder das. Okay, die Auswahl ist nicht so groß, ich gehe in die Richtung, Punkt, mein Zug ist vorbei. klar, du hast ein, zwei Effekte, die du abhandeln kannst. Möchte ich meine Kühe verkaufen? Du hast ja einige Elemente auch in dem Spiel, also mechanische Elemente in diesem Spiel, die du, diese Set Collection, du hast dieses Handmanagement, was du noch vorantreiben musst. Und es ist tatsächlich, ich glaube, da steckt einiges an Tiefe drin, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dass du dich von vornherein festlegen kannst auf verschiedene Strategien. Und das alleine, muss ich sagen, hört sich und sah jetzt auch im Tutorial bei BGA sehr spannend aus. Ich würde es tatsächlich gerne mal spielen. Ich glaube, mir könnte es sehr gut gefallen.
Dennis, hast du das schon gespielt?
Nein, und als jemand, der es noch nicht gespielt hat, habe ich natürlich Fragen. Die wichtigste einfach mal vorweg. Kann ich den Zug überfallen?
Nein.
Menno. Wie kann ich den Zug überfallen?
Nee, leider bei dem Spiel auch nicht. Bei
Western Legends ging das auch nicht, zumindest nicht bis zur Erweiterung.
Ja.
Menno.
Aber nee.
Kann ich Viehdiebstahl betreiben?
Nein.
Menno.
Das wäre natürlich auch geil, ne? Du kaufst dir, du heuerst erst eine ganze Menge Cowboys an über mehrere Runden, kaufst dir die teuersten Kühe und dann gibt es einem so ein Feld, wo du drauf gehst, ziehe eine Handkarte von einem Mitspieler. Und dann zieht er diese 5er Kuh raus und du denkst, nein, wie bei Arche Nova, ne? Spielst die ganze Zeit auf einen so ein Tier und denkst, ja, das spiele ich gleich. Und dann, ja, ich habe hier so einen Affen, ah ja, da kann ich eine Handkarte klauen. Oh, eigentlich, ich brauche eigentlich keine Handkarte. Ich ziehe einfach mal bei dir. Und er zieht genau diese Karte. Und du denkst, wie schlimm kann ein Spiel eigentlich sein? Nein, sowas gibt's ja nicht.
Menno. So. Okay. Aufgrund der kurzen Züge glaube ich, dass das tatsächlich auch bei mir funktionieren könnte. Das ist ein Spiel, was von den Regeln her zugänglich wirkt. Ich habe es ein paar Mal schon gesehen, ich habe es noch nie mitgespielt. Komplexität ist die eine Sache, aber wirklich kompliziert sah es jetzt nicht aus.
Das ist, weil halt alles irgendwie logisch ist. Ne? Habe ich einen Cowboy und wenn ich jetzt auf den Markt gehe, habe ich halt keine Ahnung, so kann man sich das thematisch erklären, dann kriege ich keine wertvollen Kühe. Also muss ich Cowboys anheuern und kriege dann teurere oder bessere Kühe. Ich kann nicht einfach die besten, krassesten Gebäude bauen, sondern ich muss erstmal Leute engagieren, die Ahnung davon haben. Was waren die unteren nochmal? Ach ja, und um den Zug, um diese Strecke auszubauen, brauche ich Geschäftsleute, die mich dabei unterstützen, dass ich mein Vieh weiter, also selbstständig, es geht darum, dass ich das selbstständig weiter verkaufen kann und dadurch auch mehr Punkte machen kann. Ich kann das immer so weit verkaufen, wie ich will, aber das Problem ist, dafür kriege ich auch Punkte nachher. Das Problem ist allerdings, ich muss dann andere Leute engagieren, muss dafür auch noch Geld bezahlen. Das heißt, ich verliere Geld. Das heißt, wenn ich mein eigenes Schienennetz nicht ausbaue, kriege ich nicht den vollen Output von den Kühen, die ich liefere. Da sind halt ganz viele Sachen, die in sich geschlossen ein super homogenes Bild ergeben und die halt sich tatsächlich selbst erklären, also vieles davon. Also du musst nicht jeden Step erklären. Du sagst, ah ja, guck, wenn du das Spiel erklärt hast, hier oben ist die Leiste, da seht ihr ja, was ihr bekommt. Das reicht dann im Normalfall, ne? Wenn du nicht das erste Mal in deinem Leben ein Brettspiel gespielt hast. Du legst zwei Scheiben dahin und kriegst 9 Siegpunkte. Das musst du nicht jedes einzelnen Step erklären, ne? Also ich fand das schon von der Zugänglichkeit her, was das Spiel macht und auch mit dem Bewegen, dass ich verschiedene Wege gehen kann, dass ich gucken muss, wenn ich jetzt so ein, wenn ich so einen Banditen erledige, sage ich jetzt mal, es gibt halt Felder, da kann ich die abräumen, welchen nehme ich denn dann? Einen, der mir jetzt vielleicht mehr Vorteile bringt oder der jemand anderen im Weg ist oder so, gell? Lege ich vielleicht nachher, wenn ich die Viecher verkaufe, meine Rinder, dann habe ich immer die Möglichkeit, 3 Plättchen zu nehmen und die werden unter Umständen auf Felder platziert. So kann ich zum Beispiel Banditen auf Wege platzieren, dass die im Weg sind den anderen, dass die lieber über meine Felder laufen, weil die nachher sonst an so vielen Banditen vorbei müssen, dass es sich gar nicht mehr für die lohnt. Dann geben die mir lieber die 2 Geld, anstatt an 4 Banditen vorbeizugehen, sage ich jetzt mal. Das sind halt super viele interessante Entscheidungen, die aber nie so Analyse-Paralyse auslösen können, würde ich jetzt mal behaupten. Also
ja, sehe ich auch so.
Hat mir echt wirklich gut gefallen.
Kommt ja auch von Alexander Pfister, dein Lieblingsautor. Er hat ja immer noch Broom Service gemacht.
Ja, bester Mann.
Bester Mann, genau.
Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch eine Erweiterung dran flanschen will. Es gibt da ja auch eine Erweiterung für. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das Spiel...
Sind das Erweiterungen oder sind das eigenständige Spiele?
Nein, es gibt Argentinien und Neuseeland. Das sind eigenständige Spiele. Aber es gibt ja auch Rail to the North. Das ist eine Erweiterung, wo du noch ein zusätzliches Spielbrett oben dran baust.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt haben wollte. Ich glaube, das hier Spiel, das musst du schon relativ oft spielen, um überhaupt mal... da so ein paar Sachen auszuprobieren, was da alles möglich ist. Also das ist schon sehr, sehr cool in sich.
Bei einer Spielzeit von 3 Stunden wäre ich mit Erweiterungen auch echt vorsichtig.
Ja, also ich brauche sie nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, also keiner von uns hat getrödelt so. Und wir haben auch selten dann Regelfragen gehabt und so. Also es war halt wirklich, du bist halt oft dran. Das ist aber natürlich auch eine Sache, das Spiel skaliert null. Überhaupt nicht. Also kein Stück. Das heißt, wenn du zu zweit spielst, spielst du genauso, als wenn du zu viert spielst. Es wird kein Feld blockiert. Wenn du zu zweit spielst, kannst du dir viel mehr aus dem Weg gehen und so. Ne? Dann baut der eine Gebäude hin, dann sage ich, okay, dann laufe ich halt einen anderen Weg. Mir doch egal. Ne? Wenn du zu viert oder zu dritt spielst, zu dritt ist der Plan schon relativ voll und zu viert, dann wird nachher alles vollgepflastert sein mit irgendwelchen Gebäuden. Dann wirst du nicht drum herum kommen, das ein oder andere mal was abzudrücken. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ist diese Geschichte, ich baue mein Deck auf und beschleunige meinen Cowboy, weil ich habe die Möglichkeit, ich habe so ein Tableau vor mir und da sind Scheibchen drauf und du kannst an manchen Stellen Nebenaktionen machen. Die kann ich verbessern, dass ich zum Beispiel Geld bekomme oder den Zug vorschicken kann oder dass ich schlechte Karten, schlechte Rinder aus meinem Deck rausbekomme. Aber da sind auch Bewegungsfelder dabei. So, jetzt kann ich meinen Cowboy so hoch pushen, dass der nicht nur 3 Felder läuft, sondern 6. Und wenn ich es dann drauf anlege, bin ich 3-mal dran, dann verkaufe ich schon meine Viecher wieder. Und das, wenn das 2 Leute machen, das beschleunigt das Spiel ungemein. Ne? Ich habe das nachher versucht, aber das war schon ein bisschen zu spät. Ich habe auch mein Rinderdeck nicht so gut aufgepusht, muss ich sagen. Ich habe halt, also du hast einmal eine Chance, der Rinder zu kaufen auf dem ganzen Weg in den Norden. Und du kannst ein Gebäude bauen, wo du das ein zweites Mal machen kannst. Und ich war so klug, irgendwann dieses Gebäude halt zu verkaufen. Und naja, dann ich habe trotzdem gewonnen. Obwohl ich nur einmal diese Rinder kaufen konnte. Also auch das geht. Also das ist das Coole, das Spiel, das funktioniert. Und es gibt dir immer wieder neue Wege, wie du es dann nochmal anpacken kannst. Wirklich gut, ja. Das war Great Western Trail, wenn ihr nichts mehr dazu sagen wollt. Geiles Ding.
Ich glaube, es ist einfach ein cooles Setting, oder? Ja. Also als Cowboy in Kansas City und
tatsächlich ist es ja eigentlich ein Eurogame mit quasi ohne Glück, aber ich finde, da spürst du schon so ein bisschen das Thema. Also du hast schon das Gefühl, dass du das, was du machst, das macht Sinn alles und ist nicht so 100% austauschbar. Sicher kannst du auch was anderes machen, ne? Aber du bewegst dich halt nach vorne mit deinen Kühen und verkaufst die oben. Allein das reicht schon, um dieses ganze Regelkonstrukt zusammenzuhalten. Und das ist halt auch noch so ein Pluspunkt von dem Spiel, würde ich sagen.
Es ist das kein halt Handel im Mittelmeerraum.
Nee.
Schade.
Aber du könntest das genauso gut theoretisch wahrscheinlich draufklatschen, ne? Dass du durchs Mittelmeer fährst, anstatt dass du da durch die Prärie schreitest. Geht wahrscheinlich auch.
Kann ich die Transportschiffe überfallen?
In dem Spiel dann bestimmt.
Yay.
Thomas, können wir Dennis muten?
Ja. Habt ihr noch andere Spiele dabei?
Ja, und eine Sache vorweg noch. Ihr habt gerade gesagt, Add-ons für so Expertenspiele brauche ich eigentlich nicht. Es gibt ja auch das Gegenteil, nämlich Add-ons für Expertenspiele, die das Spiel kürzer machen sollen.
Oh.
So. Richtung Prelude bei Terraforming Mars oder das Add-on zu Seti, was dafür sorgt, dass du die erste Phase quasi überspringst. Ich weiß, ob das Spiel natürlich wirklich schneller wird, aber zumindest mal hast du so ein bisschen Downtime von der ersten Phase, wo du nicht so viel machen kannst. Die wurde ein bisschen verkürzt. Ich habe leider noch nicht mit Add-on gespielt, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich wollte nur gesagt haben, es gibt auch andere Arten von Add-ons.
Ja, das stimmt. Guter Einwand.
Ich habe noch ein Spiel mitgebracht, eins, was ich tatsächlich nicht mal aus dem Kopf bekommen, seitdem ich es einmal gespielt habe. Und zwar war das vor einem Jahr fast genau, als wir uns beim BSN-Spieletreff gesehen haben. Warte mal, Dennis, warst du auch da? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Kann ich mich erinnern. Natürlich, klar. Da habe ich an meinem ersten Abend unerwartet einfach mal bei Wasserkraft mitgespielt. Ich kannte das Spiel vom Namen her und dachte mir, okay, spiel's mal mit. Könnte ja ganz spannend sein. Mir wurde das Spiel auch innerhalb von 15 Minuten erklärt. Ich glaube, der Roadsover hätte es ein bisschen größer normalerweise als bei Great Western Trail. Es hat aber irgendwie funktioniert. Im Gegensatz zu Great Western Trail hast du dort nicht 100 Züge, sondern deutlich weniger. Es ist natürlich auch deutlich Analyse-Paralyse gefährdet als Great Western Trail. Aber abseits davon, worum geht es eigentlich? Wasserkraft ist ein Spiel um die rare Ressource des Wassers. Und wie wir daraus Strom erzeugen. Deswegen Wasserkraft. Wasser fließt in über drei Quellen und über drei Ebenen nach unten. Also es fängt im Gebirge an, über die mittleren Landschaften bis ins Tal. Und an allen quasi Kreuzungen kannst du dir versuchen, Wasser aufzufangen. In deinem Damm oder vielleicht an einem neutralen Damm kannst versuchen, einen, und jetzt kommen die absoluten Nicht-Expertenbegriffe, so eine so ein Ding zu bauen, womit du das Wasser leiten kannst. Und dann kannst du auch ein Kraftwerk bauen, wo du das Wasser auch tatsächlich zu Strom verarbeiten kannst. Nur wenn du alle drei Sachen hast, kannst du auch tatsächlich Strom erzeugen. Und in dem Spiel ist Wasser eben ein rares Gut. Das Wasser fließt zufällig. Du weißt natürlich aber von vornherein auch, wo und wann das Wasser fließt und musst dann versuchen, über die wenigen Baumaßnahmen, die du hast, das Wasser an strategisch richtigen Stellen aufzufangen und vor allem natürlich deinem Gegner die wichtigen Verbindungen abzuwürgen. Das heißt, wenn ein Gegner sich zum Beispiel an einer Stelle einen Staudamm aufbaut, um das Wasser, was demnächst dort fließt, aufzufangen, kannst du versuchen zum Beispiel diese, das Wasser fließen lässt, Sprudel. Denn das Spule, diese Spule zu bauen, damit er quasi deine Spule bauen muss, wenn er oder deine Spule nutzen muss, wenn er Wasserkraft produzieren möchte. Da kriegst du natürlich Geld dafür. Und auf diese Art und Weise kannst du natürlich auch versuchen, dem Gegner überhaupt das Wasser wegzunehmen. Denn in jeder Konstellation kannst du bei einem Wasserdamm, bei so einem Damm, auch noch einen vorgelagerten Damm, der etwas mehr kostet, bauen. Das heißt, wenn sich jemand schon breit gemacht hat, den Damm gebaut hat und ihn auch noch schon zweimal erweitert hat, was auch möglich ist, um mehr Wasser aufzufangen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, einen Damm auf der gleichen Ebene davor zu bauen und da schon das Wasser abzufangen und dann möglicherweise über eine andere Spule woanders hin zu transportieren und dort Elektrizität zu produzieren. Es ist also ein verdammt konfrontatives Cutthroat-Spiel und ich muss sagen, es hat mir damals vor einem Jahr so dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich jetzt vor kurzem, als der Alex von BSN hier war, es unbedingt das wieder spielen wollte und seitdem habe ich es auch ein paar Mal mehr noch auf PGA gespielt. Es macht einfach verdammt viel Spaß, weil du ständig gegen diese Ressourcenknappheit spielst und die Möglichkeiten, die dein Gegner auch hat. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Sachen vereinfacht in dem Spiel, denn es gibt verdammt viele Elemente, die man beachten muss. Und eins voran, eine Technik, die mir verdammt gut gefällt, ist die Tatsache, dass du Ressourcen einsetzen musst, um zu bauen. Diese Ressourcen hast du dann aber 6 Umdrehungen quasi nicht zur Verfügung. Die sind quasi gebunden, bis sie irgendwann wieder zur Verfügung stehen. Diese Ressourcen zum Bauen drehen sich in einem Konstrukt um einmal rum, bis sie verfügbar sind. Und das bedeutet, dass du sehr, sehr strategisch planen musst, wann du deine Baumaschinen einsetzt und wann nicht. Und musst da vielleicht auch strategischerweise irgendwo gucken, dass du Aufträge erledigst mit der Wasserkraft, die du produzierst, die dich dazu führt, dass du deine Baumaschinen wieder beschleunigen kannst. Also es ist ein sehr komplexes Spiel. Asymmetrisch ebenfalls, weil du verschiedene Nationen spielen kannst, mit verschiedenen Personen, die andere Fähigkeiten haben. Und das alles lädt dazu ein, dass du verdammt viel Analyse-Paralyse machst, denn du hast in jedem Zug, in jeder Runde auch nur 12 Ingenieure, die du platzieren kannst, auf Felder, die mehr oder weniger kosten an Geld und auch an Ingenieuren. Das heißt, du musst verschiedene Arten von Ingenieuren einsetzen und es ist einfach ein Feuerwerk an Optionen, die du auf den Tisch bringst, um deine Gegner an die Pfanne zu hauen und für dich selbst zu versuchen, so viel Strom und Energie zu erzeugen, wie du nur kannst. Und Ziel des Spiels ist natürlich, Siegpunkte zu sammeln. Und in diesen 5 Runden, die du spielst, kriegt derjenige, der am meisten Energie produziert in dieser Runde, am meisten Siegpunkte.
und fängt dann aber allerdings auch als letztes in der nächsten Runde an. Also der Rundenrhythmus variiert, je nachdem, wie weit du in der letzten Runde abgestimmt hast oder auch nicht. Eine Menge erzählt. Habt ihr schon mal Wasserkraft gespielt?
Und ich dachte, ich hätte mit Blood Bowl Team Manager das brutalste Spiel des Abends dabei. Nein, und zwar sehr bewusst nicht. Das ist ein Spiel, bei dem ich gesagt direkt schon weiß, das ist nicht meins. Man baut da vor sich hin Analyse, Paralyse. Man hat 1000 Optionen, muss an 5000 Sachen denken. Dann ist das Spiel aber so gemein, dass einem jederzeit einer komplett das Wasser abgraben und dich einfach komplett platt machen kann. Nee, das ist einfach nicht meins. Dafür ist es einfach zu viel. Da bin ich raus.
Ja, ich finde auch toll, wie euphorisch du darüber redest. Aber das lässt mich auch 100% kalt. Es ist halt genau das, alles, was du beschreibst, will ich in einem Spiel nicht. Ich will nicht Analyse, Paralyse haben und gleichzeitig mir darüber noch Gedanken machen, wie ich jemand anderen am besten reinscheißen kann. Das so funktioniere ich in Spielen nicht.
Genau, also Analyse, Paralyse sage ich deswegen, weil du verschiedene Optionen oder viele Optionen hast. Ne? Wo fließt das Wasser, wo kann ich das am besten abgreifen, wo kann ich vielleicht im Gegner dem Wasser am besten wegnehmen oder auch schneller produzieren als der Gegner. Also das Thema Tempo und ist auch ein wichtiges in dem Spiel. Ja. Und wir haben das Spiel aber tatsächlich auch zu viert, lieber zu dritt, in unter 2 Stunden gespielt. Also unter erfahrenen Spielern, die auch ein bisschen auf ihr Bauchgefühl hören, ist es jetzt nicht unbedingt das allerlängste Spiel. Es lädt nur dazu ein, weil du halt im Gegensatz zu Great Western Trail halt nicht 100 Züge hast, sondern eben nur, vielleicht 15. Ein paar mehr hast du wahrscheinlich runterrechnet. Aber ja, ein paar weniger Züge, dafür längere Überlegungen. Ne?
Du wirst lachen. Ich habe Wasserkraft tatsächlich einem Freund empfohlen, der ein Geburtstagsgeschenk für seinen Bruder suchte. Das waren nämlich begeisterte Spieler, die aber auch sehr eurofokussiert sind und also möglichst überhaupt keine Glückselemente und dafür sehr, sehr konfrontativ. Das waren so die Anforderungen, die gestellt wurden. Und das erste Spiel, was mir da einfiel, war Wasserkraft. Einfach viel konfrontativer als das wird es nicht mehr, glaube ich. Und keine oder wenig Glückselemente trifft da auch zu. Ich glaube, dass das Spiel ist es dann doch nicht geworden, weil sie das schon kannten. Aber das steht bei denen relativ hoch im Kurs bei dieser Gruppe. Bei mir halt, wie gesagt, aus erwähnten Gründen nicht.
Ja. Genau, also du hast völlig recht, da gibt es keinerlei Glückselemente, es wird kein Würfel gewürfelt und nichts. Das Einzige, was variiert, sind eben die Zusammenstellung der asymmetrischen Kräfte am Anfang und welche zusätzlichen Baumaßnahmen hinzugefügt werden. Du kannst dir zusätzliche Möglichkeiten, wie du bauen kannst, ergattern für 5 Gold und ich glaube 2 Ingenieure jede Runde. Und du hast natürlich die Möglichkeit, über verschiedene Arten deine Siegpunkte zu sammeln. Und das ist variiert auch pro Spiel. Aber so diese Parameter, die stimmen, die passen. Und danach musst du deine Strategie halt ausrichten.
Ja, hört sich nach einem spannenden Spiel an. Auf jeden Fall, muss man sagen. Trotzdem hätte ich keinen Bock drauf. Also es ist nicht überhaupt null. Also gar nicht, -10 mein Spiel.
Ja, Wasserkraft 2019 von Tommaso Battista und Simone Luciani, nur der Daniel Marx.
Ja, können wir so unterstreichen. Doppelt. Mit Edding noch markieren und Ausrufezeichen. Okay. Dennis, hast du noch irgendwas?
Nee, ich bin tatsächlich mit meinen Spielen für heute durch.
Okay. Daniel, du noch irgendwas?
Nee, ich muss jetzt ja auch nicht übertreiben. Ne?
Genau. Ich kann noch sagen, von den 23 Spielen, die ich gespielt habe, das letzte geworden ist.
Oh ja, bitte.
Das kann ich sagen, auch laut, weil die Freunde, bei denen wir das gespielt haben,
die hören nicht
diesen
zu.
Podcast hören. Nein, definitiv nicht. Und zwar liegt es daran, dass es ein Krimi-Dinner war. Ein Krimi-Dinner von Pegasus. Als Brettspiel tatsächlich bei BoardGameGeek gelistet. Denn man hat ein Brett.
Echt?
Ja, also es ist ein Krimi-Dinner. Da ich jetzt ein bisschen darüber ganz kurz reden will und was mich daran gestört hat, sage ich einfach gar nicht welches. Und zwar haben wir Räumlichkeiten einfach in diesem Krimi-Dinner. Und wenn wir uns bewegen, ich fange anders an. Wir haben um den Tisch gesessen und ich weiß nicht, wie das Spiel das eigentlich will, aber wir haben es einfach so gemacht, dass wir uns, jeder hat so ein Heftchen und wir haben uns immer darüber unterhalten, was so passiert ist. Und das fand ich eigentlich ziemlich nett, weil jeder hat halt sein Heftchen, da steht halt 20 Uhr, das und das ist dir passiert. Und wir haben halt einfach um den Tisch gesessen und haben uns einfach wild unterhalten. Wie ein Tischgespräch. Hey, ich habe gehört, der und der war bei dir oder so, ne? Oder was machst du eigentlich? Warum bist du hier? Was, gesehen, hast den Raum verlassen. Warum? Weil das steht dann auch in deinem Heftchen drin und so, gell? Und das war halt eigentlich über eine ganz lange Zeit, über den Abend, war das wirklich cool, weil du hast die ganze Zeit dich ja unterhalten. Jeder hat irgendwie ein Motiv bekommen, ne? Ich war logischerweise der Mörder, ne? Das ist das Schlimmste eigentlich.
Du bist es ja immer in solchen Spielen, ne?
Ja, ja. War aber nicht so schlimm, weil dadurch muss ich natürlich nicht deduzieren. Ich konnte halt immer mal nachfragen, ne? Beim Krimi-Dinner kannst du dich da eher zurücklehnen. Das ist halt was anderes wie jetzt bei Blood on the Clock Tower, wo du die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck bist. Mir war es egal, ne? Das Einzige, was ich wollte, war nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen.
Das war
interessant.
Der Baumann mit der Gloomy-Schachtel im Salon.
Ja, ja, genau. Ja, das war halt das Lustige. Also jeder hat so ein bisschen seinen Backstory gehabt. Jeder hat auch so ein bisschen was verstecken sollen. Ne? Bei mir war es halt einfach, fall nicht auf als Mörder, logischerweise. Andere hatten da andere subtile Sachen. Zum Beispiel hatte einer eine Rolle und du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum passieren dem so Sachen? Aber er war eigentlich gar nicht das, was er vorgegeben hat zu sein, sondern was ganz anderes und wurde deswegen zu diesem Dinner eingeladen. Das war halt ganz lustig, weil er halt immer versucht, sich rauszureden. Das war ganz nett. Und am Ende hast du halt dieses Brett gehabt. Und so die letzte halbe Stunde in diesem Spiel sind halt Sachen passiert. Logischerweise ist dann der Gastgeber auch gestorben. Also du weißt halt klar, der wird sterben, aber in dem Spiel passiert das erst so in der letzten halben Stunde. Ne? Also wir haben das auch nicht in Echtzeit gespielt. Die Figuren standen auf dem Brett und alle waren schon eine halbe Stunde so in Grüppchen aufgeteilt. Und eine war woanders im Haus. Und ich war ganz alleine. Und ich habe mich so zurückgelehnt und habe gedacht, die ganze Zeit, die wir jetzt gerade gespielt haben, war völlig umsonst, weil die einzige Person, die das gewesen sein kann, ohne auch nur ein Wort über das Spiel zu verlieren, ohne ein Wort Story zu können, nur ich kann das gewesen sein. Das kann niemand anderes gewesen sein. Alle anderen stehen in Grüppchen oder sind weit weg und kommen gar nicht dahin, wo ich hin will. Sorry, ich brauche noch nicht mal deduzieren. Alles, was wir gesagt haben, war für die Katz, das war eigentlich Quatsch. Und natürlich wurde ich dann raus, also wurde ich gewählt, also am Ende wählt man so, ne, wen sollen wir jetzt hier anklagen, ne? Lustigerweise haben aber viele gar nicht mich gewählt.
Ja.
Aber doch die Mehrzahl dann. Also es hat gereicht, um mich zu wählen und auch anzuklagen und dann war es klar, dass ich das war. Nur die Auflösung habe ich wieder gedacht, okay, das Spiel will ganz klar zeigen, ne? Also der ist es. Nur er kann es sein. Niemand anderes, egal was vorher geredet wurde. Das war schon irgendwie wieder seltsam, wo ich wieder gedacht habe, ja, Krimi-Dinner eigentlich ganz okay, aber Auflösung wie immer komplett Banane.
Habt ihr den Film From Hell gesehen?
Ja, Johnny Depp.
Ganz genau.
Nee.
Geht um
ist das genauso?
Geht um die Jagd nach Jack the Ripper und den ganzen Film über wird gesagt, mit welcher medizinischer Präzision der Killer vorgeht. Überraschung, Überraschung, es ist der einzige verdammte Doktor, der in dem ganzen Feld vorkommt.
Okay, ja. Man weiß es auch nicht. Ja, okay.
Der Film ist halt wirklich als klassisches Whodunit konzipiert.
Ja.
Der Film wird erzählt, als wäre das das große Geheimnis. Aber nein, es ist der einzige Arzt, der in dem Film vorkommt.
Ja, ja. So ist es manchmal.
Und
ne?
Genauso fühlte ich mich gerade so stark daran erinnert. Es ist manchmal sehr offensichtlich. Und da fragt man sich, okay, warum?
Ja. Ja, abgesehen davon hat es Spaß gemacht. Also der Abend war ganz nett, ne? Du musstest ja auch, das ist ja das Lustige daran, also gerade bei so einem Krimi-Dinner, dass du halt eine Rolle bekommst. Wir haben uns auch alle entsprechend verkleidet und so, gell?
Cool.
Und du hast halt einfach nur deine Rolle gespielt. Ne? Und jeder konnte halt reininterpretieren, was er wollte in die andere Person. Wie gesagt, jeder hatte so ein leichtes, so ein leichtes Motiv angedichtet bekommen. Mhm, jeder hätte es irgendwie so ein bisschen sein können. Dann war halt nur die Frage, wer hätte denn jetzt das größte Motiv? Und wer hat hier eigentlich was mit wem? Das war schon ganz lustig, muss man sagen. Also es hat schon unterhalten, vor allen Dingen dadurch, dass dieses Spiel da war, gab es halt die ganze Zeit Konversation, die manchmal zu wild war. Also dann hast du halt auch wieder die Leute, wo du sagst, okay, ich habe jetzt eine wichtige Information für alle, aber dann gibt es wieder Leute, die schaffen es, 5 Sekunden zuzuhören, drehen sich dann um und fragen jemand anderen, was war eigentlich mit dir? Und du denkst so, hä? Okay, dann ist egal. Also dann sage ich die Information halt allen anderen, dann redet ihr, ne? Da kann ich dann auch ganz gut, dann ist mir das egal. Aber da merkst du auch so ein bisschen in der Gruppe wieder die Aufmerksamkeitsspanne, wie das auseinandergeht, gell?
War das vorgegeben, wie ihr steht, wie ihr euch verhaltet, mit wem ihr in der Gruppe steht? Oder lag das in eurem Ermessen? Nee,
das ist vorgegeben. Also jeder hat sein...
Dann ändern.
Nee, jeder, ich durfte lügen. Ich darf logischerweise lügen als Mörder, ne? Sonst, wenn mich jemand fragt, hey, bist du der Mörder? Und ich darf nicht Nein sagen, dann ist das Spiel kaputt. Mhm. Aber ich durfte auch lügen, wo ich war, gell? Ich kann halt sagen, ich war halt da und dann war ich da und nachher war aber klar, da musste ich an diesem Ort sein, gell?
Ja, und wenn du der Einzige bist, der alleine steht, dann ist es halt trivial.
Ja, genau. Ich kann es nachher nochmal einsprechen nach unserem Outro. Also wer da noch dranbleiben will, kann ich sagen, was für ein Spiel das ist. Ich würde auch nicht sagen, ich kann es nicht empfehlen, weil es trotzdem lustig war. Jeder hat sein Büchlein, wird da schön durchgeleitet. Du musst dich nicht ewig vorbereiten. Sieht zwar lustig aus, ich habe schöne Bilder davon, wie wir zu 9 um den Tisch sitzen und jeder hat dieses Heftchen in der Hand und liest in diesem Heftchen jetzt die nächste Viertelstunde, um zu wissen, was passiert halt, ne? Weil das hatte vorher halt keiner gelesen und das war halt dann auch für jeden so eine Überraschung. Ach, das passiert mir gerade, ne? Aha, das ist ja lustig, so nach dem Motto. Naja.
Ich muss sagen, wir haben sehr, sehr gerne Krimi-Dinner gemacht, bevor die Kinder kamen oder das erste Kind erstmal.
Ja.
Danach wird es halt ein bisschen schwieriger und wir haben aber auch sehr gerne dann die Rollen im Vorfeld verteilt, sodass die Leute dann sich auch entsprechend kleiden konnten für dieses Dinner und da kam schon echt coole Konstellationen bei rum. Ist ein bisschen abgekühlt das Thema, aber vielleicht kommt das irgendwann mal wieder.
Oh, bestimmt. Das ist was man einfach nur machen muss, ne? Aber ist klar, hier war es auch so, wir waren nur Pärchen. Ich habe eben 9 Personen gesagt.
Ihr seid 9, ne?
Ja, aber da waren noch andere Gäste nachher da. Da sind tatsächlich noch welche gekommen, die nicht mitgespielt haben. Das war natürlich auch irgendwie doof, weil wir waren die ganze Zeit über Sachen am Reden und die haben nur daneben gesessen. Dann waren wir 8. Aber wir waren trotzdem 8. Wir waren 8. Bis 10 ging es, glaube ich. Und alle haben Kinder gehabt. Und die mussten halt alle gucken, dass die Kinder dann halt an dem Abend versorgt sind, ne?
Ja.
Und das macht die Sache natürlich schwierig in so einer großen Gruppe. Ja. Naja, das war das. Alle anderen Spiele lasse ich mal außen vor.
Ich finde, wir sollten mal so diese Übersicht für Instagram machen, für unseren Instagram-Kanal. Jeder von uns kann ja mal irgendwie seine Monatsliste präsentieren am Ende des Monats. Das wäre doch was, oder? Dann haben die Leute auch eine Möglichkeit, mit uns mitzufühlen. Und wo wir schon mal Thema... Ja, also ich fühle mich eher wie der Thomas oder ich fühle mich wie der Dennis und geh mir bloß weg, Daniel.
Als jemand, der überhaupt nicht trackt, ich habe keine Monatslisten, ich spiele einfach.
Dann musst du nach Gefühl diese Liste machen.
Ja, per Hand, auf dem Zettel. Mhm.
Sowieso. Und den scannen wir dann ab und der kommt auf unseren Instagram-Account.
Ja, genau. Gucken wir mal, ob wir das so machen.
Aber apropos Gefühl, ich muss noch eine Sache erwähnen. Großer Shoutout an die ganz liebe Janina da draußen für ihre für die Kommentare, die ja zu unserer Show kommen. Von daher, das wollte ich nur mal kurz losgeworden sein. Vielen Dank, Janina, für deinen erbarmungslosen Einsatz. Für uns, für mich, wie auch immer.
Okay. Ja. Wir sind um jeden Kommentar wir danken für jeden Kommentar. Positiv wie negativ, wir können uns immer verbessern. Gemein sollten sie allerdings nicht sein. Genau.
Und ich koche wirklich gern, ja.
Ja, war auch gut. Na gut. Ja.
Letztes Mal war super.
Ja. wie auch immer, ihr habt es gehört, kommentiert unsere Folgen. Wir freuen uns drauf und ja, wir greifen auch gerne auf, was ihr schreibt, wie heute. Wir haben ein bisschen mehr expertisch rausgepackt. Und ja, deswegen kommentiert gerne oder schreibt uns eine E-Mail bei podcast@qualitydowntime.com oder schreibt uns einfach bei Instagram, da findet ihr uns auch bei Quality Downtime, Apple Podcast, Spotify, wie auch immer. Ich würde sagen, für heute haben wir es gepackt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschö.
Ganz viel Spaß euch. Tschüssi.
Wer das hört, bekommt den Startspieler-Marker.
Jetzt ist er weg, der Dennis.
Okay, liegt nicht an mir.
Nee, mal gucken, ob er wiederkommt. Guck zuerst auf mein Handy, weil Dennis irgendwas geschrieben hat.
Der hat zickige Technik, sagt er.
Ja, hat er. Zickige Technik zickt. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht wieder reinkomme.
Keine Angst, Dennis, du kannst einfach weiter mit uns texten und wir schreiben einfach deine Kommentare genau. Rein. Ist kein Problem.
Wir lesen einfach alles vor, was Dennis schreibt.
Ja.
Und so. Ja, ist ja eh ein Podcast, ne? Ob Dennis jetzt so schreibt und wir das diktieren oder er selber redet, das ist ja für die Zuhörenden kein großer Unterschied.
Richtig.
Okay. Ja, vielleicht kommt er aber gleich wieder. Ich würde es mir wünschen. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Und zwar mit meinem Platz 2. Oh, er schreibt jetzt. Wir sind gespannt und das werde ich definitiv rauscutten.
Verstehe ich jetzt nicht.
Technik ist toll.
So,
wo okay. Waren wir?
Genau. Ich habe gerade gesagt, dass wir Dennis Texte alle vorlesen können, aber er ist wieder zu uns gestoßen. Er kann selber sprechen. Hier ist er wieder. Hallo Dennis.
Hallo.
Ja, Internet, Technik, das ist sowas beim Podcast aufnehmen. Das ist immer wieder spannend, den Ladebalken zu sehen und zu hoffen, dass alles funktioniert hat und dass man nicht dann nachher 2 Stunden hier umsonst gesessen hat. Naja. Achtung, gleich kommt der Spoiler. Ich werde gleich sagen, um welches Krimi-Dinner es sich gehandelt hat. Gleich wird es passieren. Ihr könnt noch auf Pause drücken. 3, 2, 1. Das Krimi-Dinner war Kaviar Kills.